Crop Fam Nummer 391. Mein Gast heute Abend ist Peter Arthur Straubinger. Und Titel der Sendung ist Licht und Leben. Wer sich an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann, der kann das ja gerne tun, entweder über CropCom, die traditionelle Methode, erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, oder über Skype einfach User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. Ja, leider hat mich jetzt doch noch die Grippe erwischt. Man hört es wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich bin etwas heiser. Ich klinge wahrscheinlich auch ein bisschen nasal. Bitte diesbezüglich um Nachsicht. Ich hoffe, die Stimme hält durch. Zu dieser Sendung gibt's, wie eh alle wissen, hoffe ich, einen Newsletter. Man kann es gerne mailen. Es gibt ein Podcast-Archiv. Einzelne Sendungen können verlinkt werden. Das freut mich natürlich. Das Forum findet sich über cropfm.beboard.de. Das Coverbild, es ist, finde ich, sehr schön gelungen. Er war zwar nicht ganz zufrieden wieder mal, aber ich finde, es ist sehr schön. Matthias Töpfer hat es gestaltet, die Illustration zur Sendung. Und wer diesem freien Radioprojekt hier, diesem freien Live-Podcast eine kleine Spende zukommen lassen möchte, freut mich natürlich, wird natürlich auch gebraucht. Der Spenden-Button, er findet sich relativ weit oben auf der Seite. Im neuen Interface ist er orange. Im alten hat er ein rosa Herz dabei. Und an dieser Stelle großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz. Fetznetz.it, der Host von CropFM. Die Universität Würzburg erforscht das Hessdalen-Phänomen. Bereits seit Jahrzehnten werden über dem zentralnorwegischen Hochtal Hessdalen immer wieder mysteriöse Lichter- und UFO-Phänomene beobachtet und seit 1998 auch mittels fest installierter Kameras und verschiedener Sensoren, zum Beispiel Radar, VLF, Magnetfeld dokumentiert. Betrieben wird die weltweit einzigartige Beobachtungsstation vom norwegischen Østfold University College, dem Nationalen Forschungsrat Italiens und Wissenschaftlern der Astronomischen Fakultät der Università di Bologna. Seit dem vergangenen Herbst beteiligt sich nun auch die Julius-Maximilians-Universität Würzburg an der Dokumentation und Erforschung des Hessdalen-Phänomens. The Crypto Social Network, ja, spätestens seit dem jüngsten Facebook-Skandal sind vielleicht einige auf der Suche nach einem neuen Social Network. Und wer das ist, der kann es ja mal mit Open Source Crypto, mit dem Open Source Crypto Netzwerk Minds.com versuchen. Ich bin da zwar noch nicht vertreten, aber es sieht sehr interessant aus und vor allem scheint hier bedeutend weniger oder gar nicht in das eingegriffen zu werden, was man sieht oder eben nicht sieht. Ich meine, man sieht natürlich nur das, was Freunde etc. posten. Ich nehme an, man kann es einschätzen, aber zumindest laut den Betreibern ist es also nicht so reguliert wie andere Netzwerke. Das Ganze ist noch dazu Blockchain-basiert und man verdient sogar etwas von diesen Tokens. Also man bekommt diese Tokens dann, wenn man dort postet etc. Also interessantes Konzept und vielleicht ja einen Versuch wert. Ja, und jeder, der die Nachrichten verfolgt, der braucht einen guten Morgen. Multipolare Welt gegen Krieg, so ein Projekt, so der Name eines Projekts, ein Aufruf für internationale Solidarität mit Russland, China, Venezuela, Kuba, Syrien, Iran, Bolivien, Palästina und allen Ländern, die für Frieden und Diplomatie eintreten. Und alle hier aufgezählten Länder haben natürlich ihre gehörigen Defizite, die aber verblassen, wenn man sich anhört, was derzeit an Kriegspropaganda aus den USA, Frankreich und vor allem dem Vereinigten Königreich daherkommt. Diese Website setzt dagegen ein Zeichen, das man mittragen kann, wenn man will. Und alle hier verlinkten oder alle hier besprochenen News findet man auf der CropFM-Startseite verlinkt cropfm.at. Ja, und hier geht es gleich weiter mit meinem Gast Peter Arthur Straubinger und all diesen Dingen, die es eben nicht in den fantastischen Film am Anfang war, das Licht geschafft haben, über 200 Stunden Material. Bin schon sehr gespannt. Einfach dranbleiben. Gleich geht's weiter mit Peter Arthur Straubinger, Licht und Leben. Der österreichische Regisseur Peter Arthur Straubinger schloss seine Ausbildung an der renommierten Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien mit Auszeichnung ab. Er blickt auf 2 Jahrzehnte Erfahrung als Journalist für den österreichischen Rundfunk zurück und ist unter anderem Regisseur des viel diskutierten Films Am Anfang ist das Licht und heute ein weiteres Mal live zu Gast auf CropFM. Hallo Peter.
Ja, hallo, schönen guten Abend und danke, dass ich wieder eingeladen bin.
Auf jeden
Übrigens
Fall.
Heißt der Film am Anfang war das Licht. Es ist zwar auch am Anfang das Licht, aber der Film heißt Am Anfang war das Licht.
Was habe ich gesagt?
Am Anfang ist das Licht.
Am Anfang ist das Licht. Ich schiebe das alles auf meine noch immer dahin siechende Grippe. aber okay, danke für die Richtigstellung. Also am Anfang war das Licht. So der Titel des Films und für diesen Film hast du ganz viel Material gesammelt und der Film ist ja auch nach deiner Aussage nur ein Teaser für das, was dahinter steht. Was steht dahinter?
Naja, dahinter steht eigentlich die Frage nach der Wirklichkeit des materialistischen Weltbildes. Und das wird uns ja vom Positivismus, vom Scientismus als absolute Wahrheit verkauft. Und mein Film ist sozusagen ein Plädoyer, diese vermeintliche Wirklichkeit zu hinterfragen. Und da gibt es eben sehr, sehr viel Subtext. Ich sage ja immer, diese Frage, gibt es jetzt da ein paar Menschen, die vielleicht ohne Essen auskommen oder nicht? Das ist ja bestenfalls ein sehr spektakulärer Anker. Aber tatsächlich geht es natürlich erstens darum, dass wir alle von Licht leben. Es geht um das Licht des Lebens, um die Lebensenergie, um diesen Respekt vor dem Wunder des Lebens, und das ist in uns allen drinnen und allem, was damit zusammenhängt, womit wir uns ja in den nächsten 90 Minuten beschäftigen werden.
Deine Tochter, die macht auch mit, das finde ich.
Ja, genau. Der will auch
Ich nehme an, das ist deine
mitdiskutieren. Mein,
Tochter, ich
mein,
weiß
nein, es ist mein kleiner
es. Ah,
Sohn,
ist
mein
dein kleiner Sohn.
vierjähriger Sohn. Ich
Okay.
werde kurz die Türe zumachen, wenn ich
Ja,
darf.
auf jeden Fall. Ja. Obwohl, er hätte vielleicht einiges dazu zu sagen.
Ja.
In dem
Er hat doch
Alter.
immer sehr wenig Verständnis dafür, wenn ich da Interviews gebe, aber muss sein.
diesem Film, dem angesprochenen, am Anfang war das Licht, ging, wie schon mehrfach gesagt, jetzt eine intensive Recherche voraus, also gut 200 Stunden Material. Davon aber letztendlich nur 90 Minuten im Film. Ursprünglich der erste Schnitt war, glaube ich, 150 Minuten lang. Also da hast du dann ja schon einiges weggelassen. Aber wie hast du entschieden, was da jetzt eigentlich weggelassen werden soll und was dann wirklich drinnen ist? Also das stelle ich mir eigentlich fast am schwierigsten vor, wenn das so eine
Absolut,
Dokumentation ist.
absolut. Das ist tatsächlich am schwierigsten. Und ich meine, als erstes ist natürlich so, dass ich bin der allererste Zuschauer, wenn ich das Material sichte. Es geht schlussendlich darum, meinen wahrhaftigen Eindruck zu vermitteln im Film. Es ist ja so, man kann unmöglich einen 200-stündigen Film machen, und diese 200 Stunden sind ja auch wieder nur ein Bruchteil dessen, was ich erlebt habe im Zuge meiner 10-jährigen Recherche. Und ich sage auch oft, so am Anfang war das Licht, ist so auf einer Metaebene so ein bisschen meine eigene Geschichte sozusagen von jemandem mit einem streng geschlossenen Materialismus. Weltbild zu jemandem, der sich im besten Sinne wundern kann und weiß, dass er nicht weiß, weil das steht ja dann am Ende, je tiefer man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr kommt man drauf, man weiß gar nichts, weil wie nach der Matura aus der Schule gekommen bin, da habe ich genau gewusst, wie die Welt funktioniert. Ich bin Psychologie und Biologie maturiert und sehr gut und habe das alles verstanden, und das war ein wunderbares Narrativ, und ich war überzeugt, ich weiß jetzt, wie die Welt funktioniert. Und je genauer man sich dann mit den Dingen beschäftigt, desto mehr erkennt man, wie wenig man weiß. Und eben am Anfang war das Licht versucht, eben diese meine eigene Reise auch abzubilden. Und da muss man natürlich als erstes einmal schauen, was ist mir selbst am wichtigsten, welchen Eindruck möchte ich vermitteln. Und im nächsten Schritt dann, das baut sich dann so langsam auf. Also ich habe einen Feinschnitt gemacht, ich habe am meisten Zeit mit dem Material verbracht. Also ich habe das ganze Material gesichtet, das muss man als erstes einmal alles im Kopf kriegen, und dann habe ich einen Grobschnitt, mit dem gehe ich dann zum Feinschnitt, da kommt man dann zum Cutter, das war dann Michael Hudecek bei mir, der dafür einen Haneke zum Beispiel geschnitten, also das ist ein wirklich guter Cutter, der da dann auch nur mal sagt, der sieht es dann zum ersten Mal, das Material, und sagt dann, du, das ist interessant, das ist nicht interessant. Und wenn man das einmal durch hat, das waren dann die erwähnten 2,5 Stunden, also da war dann keine Sekunde mehr zu lang, sondern das ist dann nur noch Inhalt, Inhalt, Inhalt. Und da macht man dann Testscreenings. Da macht man zuerst kleine Testscreenings mit Profis. Also da war zum Beispiel der Erwin Wagenhofer, das war der allererste, der Produzent natürlich, der Helmut Grasser, aber so der erste, der von außen dazugekommen ist, war der Erwin Wagenhofer, der We Feed the World und Let's Make Money und so weiter gemacht hat. Also einer der besten österreichischen Dokumentarfilmregisseure. Und da ist zum Beispiel wie dem Erwin den Film, diese erste 2,5-stündige Version, schon gezeigt habe, wo eben zum Beispiel auch das Tabu des Übernatürlichen drinnen war. Also das war ein Kapitel, über das wir dann noch reden werden, wo ich nach China gereist bin und diese Studien des chinesischen Militärs zu übernatürlichen Fähigkeiten thematisiert habe, wo ich das halt auf 10 Minuten zusammengekürzt habe, also das chinesische Militär und das Stargate Project von den Amis und so weiter, in 10 Minuten zusammengepfercht, und das ist einfach viel zu viel. Und der Erwin hat dann gesagt, du, das ist großartig alles, aber ich komme als Zuschauer nicht mehr mit. Und es wird halt dann immer größer, also man nimmt halt dann immer mehr Leute dazu, am Ende hast du halt dann einen ganzen Kinosaal, und es war halt dann so, dass die Leute dann gesagt haben, du, als hättest du mir fast dazu geglaubt, mich mit Lichtnahrung ernsthaft auseinanderzusetzen, und dann kommst du mal mit Telepathie und Telekinese und so weiter. Und das ist natürlich dann eine Vergeudung von Material. Und schlussendlich, also ich hätte ja am Anfang, war das Licht, wie du erwähnt hast, ja viel weniger nur auf diese Lichtnahrungssache konzentriert. Das ist dann am Ende dann halt übergeblieben, weil das halt sozusagen dieser eine Aspekt war, den ich dann auserzählt habe, aber ursprünglich wollte ich den Film am Ende ja viel, viel mehr öffnen und viel, viel mehr zeigen, dass das eben nur ein winziger Aspekt ist. Und jetzt ist schon so, dass in den letzten 20 Minuten geht ja dann der Film auf, so Richtung alternatives Weltbild, und dass man eben geistige Aspekte mehr in unser Weltbild einfließen lässt und so weiter. Aber wie gesagt, am Anfang habe ich da eben andere Phänomene auch noch thematisiert, die dann allesamt rausgeflogen sind.
Kam das im Kino, fragt da jemand. Oh ja, und wie? Und ich habe den Film 2010 im Kino gesehen und war äußerst beeindruckt.
Ja, es ist, ich weiß nicht, wer das, also in Österreich, glaube ich, hat fast jeder den Film gesehen. Wir haben im Kino, damals haben wir 101.000 Zuschauer gehabt, was jetzt wirklich, wirklich viel ist für einen Kinofilm. Jetzt nur zum Vergleich, in der gleichen Woche ist der George Clooney mit The American gestartet, der hat ein bisschen über 40.000 gehabt. Wall Street 2 war auch in der gleichen Woche, der hat 85.000 gehabt. Also über 100.000 Zuschauer kommen im Kino, sehr, sehr wenige Filme und Dokumentarfilme schon gar nicht. Also der durchschnittliche österreichische Dokumentarfilm kommt nicht über 5.000 Zuschauer. Aber er ist ja dann 2013 im Fernsehen gelaufen und im Hauptabend, und da haben wir dann auf ORF1 eine knappe 500.000 gehabt, Zuschauer. Das war, glaube ich, mehr als das Doppelte oder Dreifache wie Harry Potter auf dem Sendeplatz in ORF1. Da hat es dann nachher eine große Diskussion gegeben, und der Stiftungsrat hat dann eine Sondersitzung gemacht, weil halt alle möglichen gefragt haben, wie man einen so gefährlich obskuren Lichtnahrungsfilm um 20.15 Uhr in ORF1 spielen kann. Und mein der Generaldirektor hat sich ja dann auch vom Film distanziert.
Ich habe das gelesen, das Zitat.
Riesenaufregung. Und ich meine, ich muss ja sagen, natürlich war es von meiner Seite beabsichtigt, eine Diskussion zu erzeugen. Das war ja mein Ziel, weil am Anfang haben zu mir viele Leute gesagt, was machst denn du da für einen Chance? Das ist bestenfalls ein esoterischer Randgruppenfilm, und wenn, dann bestenfalls auf Video oder im Fernsehen, aber doch niemals im Kino. Und ich meine, nachdem ich ja selbst mein ganzes Leben mit Kino verbringe und selbst Filmkritiker bin, weiß ich natürlich, das Spannende am Kino ist natürlich auch der soziale Raum, der sich da ergibt. Also wenn etwas im Fernsehen läuft, dann das wäre halt, wenn es fürs Fernsehen gemacht hätte, keine Ahnung, 23.45 Uhr laufen oder so, da hätten es halt dann ein paar tausend Zuschauer gesehen und dann wäre er weg gewesen, der Film. Diese große Diskussion, die er ausgelöst hat, war ja nur deswegen möglich, weil er eben im Kino war, weil zuerst Zeitungen drüber geschrieben hat, dann ist er immer erfolgreicher geworden. Am Anfang haben wir ja unglaublich gute Kritiken gehabt. Wir haben das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Das kriegen nur 6 oder 7 Filme im Jahr. Also das ist die allerhöchste Bewertung für Qualität von der österreichischen Filmbewertungskommission. Irrsinnig gute Kritiken in den Zeitungen, im Kurier 5 Sterne und im Bayerischen Rundfunk und überall. Und es war dann erst durch den Erfolg, sind dann eben die Skeptiker aufmerksam worden, die hätten sie sonst wahrscheinlich gar nicht mit dem Film beschäftigt, weil sie gesagt hätten, das ist ohnehin ein Blödsinn. Und da hat sich dann das Blatt auch gewendet und da ist dann wirklich ein massiver Gegenwind gekommen. Und natürlich muss man sagen, zur Diskussion gehören eben 2 Seiten. Und die Skeptiker haben mir ja den Preis für den größten Unsinn des Jahres 2011 verliehen, wo ich dann auch hingegangen bin, das goldene Brett vorm Kopf, und wo ich dann unter anderem genau das gesagt hat. Also ich bin dankbar eben auch sozusagen für diese Antagonistenrolle, die sie da übernehmen, weil zu einer Diskussion braucht es natürlich 2 Seiten. Und ich wollte ja diese Diskussion auslösen, aber es war dann eben speziell nach der Fernsehausstrahlung war es halt dann so, dass ich überhaupt keine Möglichkeiten mehr gehabt habe, in diese Diskussion einzugreifen, weil irgendwann ist dann einfach für die Journalisten, selbst für Qualitätsjournalisten, klar gewesen, das ist der größte Unsinn und das ist manipulativer Schwachsinn und ich weiß nicht was. Und ich meine, wem es interessiert, auf meiner Homepage habe ich so meine persönliche Bilanz dazu geschrieben, wo ich mich damit auseinandersetze.
Ist auch verlinkt, dein Artikel.
Ist auch verlinkt, und auf der englischen Website setze ich mich ganz detailliert mit den skeptischen Vorwürfen auseinander. Und da sieht man halt dann, was für absurder Schwachsinn da teilweise verbreitet worden ist, weil wenn so im Mainstream halt das Bild besteht, das ist ein Blödsinn, dann kann man so mit jedem dummen Argument, mit jedem Internetgerücht daherkommen und das als Gegenbeleg verwenden. Und eben in Zeitungen wie der Presse oder im Standard, die haben Namen verwechselt, irgendwelche Internetgerüchte als Faktum verwendet. Vom Standard war er ja extrem enttäuscht, schon bei der Kinoveröffentlichung, weil ich bin Standard-Abonnent seit der ersten Stunde und habe mir immer gedacht, das ist ein total weltoffenes, liberales Medium, und dort dann eben der Wissenschaftsredakteur hat ein wirklich mit Schaum vorm Mund eine Hassrede geschrieben gegen am Anfang war das Licht, und dann 2013 haben sie dann wieder einen Artikel geschrieben, wo sie mich interviewt haben, und ich habe mich dann ganz detailliert auseinandergesetzt mit dem, was die Skeptiker dann eben mir vorgeworfen haben, habe ihnen das zurückgeschrieben, wo ich dann halt auch gesagt habe, die verwenden Daten, die überhaupt nicht aus den Studien sind und so weiter. Und der Standard hat dann nichts von meinem Interview genommen, sondern hat dann irgendwelche Bruchstücke aus dem Internet von mir genommen, die halt in dieses Narrativ passen. Und ich war echt geschockt. Also ich habe dann als erstes einmal mein Standard-Abo gekündigt und mittlerweile bin ich in gewisser Weise eh wieder versöhnt, weil ich mir einfach denke, das gehört halt dazu. Also diese Art und Weise, sich mit einem Film auseinanderzusetzen, und diese Competing Narratives, wie es im Englischen heißt, sind ja jetzt medientheoretisch was unglaublich Spannendes. Und ich glaube, dass irgendwann einmal wird mein Film und die öffentliche Diskussion darüber mal großartige Diplomarbeit sein. Also sich damit auseinanderzusetzen, und ich meine, es hat sich halt niemand so gut damit auseinandergesetzt wie ich selbst, ist einfach unglaublich spannend, und wie im vermeintliche Qualitätsmedien sich damit auseinandersetzen. Und ich habe, obwohl ich selbst Journalist bin, ich habe da unglaublich viel gelernt, wie Meinung gemacht wird. Und insofern allein das war für mich schon eine sehr wertvolle Lektion.
Also ein Riesenbahö, wie man in Österreich sagt.
Genau,
ja. Und dabei hast du die heißen Sachen da überhaupt nicht im Film drin.
Ganz gehabt, genau, ne? Ganz genau.
So wurde der auch in Deutschland gezeigt?
Ja, er wurde in Deutschland gezeigt.
Weil die meisten Hörer kommen ja aus Deutschland. Von
diesem Ja. Er ist in Deutschland gezeigt worden, aber da war er jetzt im Vergleich zu Österreich um ein Vielfaches weniger erfolgreich. Also in Deutschland hat er im Kino 60.000 Zuschauer gehabt, da war er noch immer unter den Top 10 der Dokumentarfilme in Deutschland. Aber ich meine, wenn man das jetzt vergleichen würde mit Deutschland, dann hätte er in Deutschland 1 Million Zuschauer gehabt. Chancen. Also das ist sozusagen ein Mega-Blockbuster und wir sind auch damals in allen Kinos gelaufen. Wir haben genauso viel Kopien gehabt, also sind in genauso viel Kinos gelaufen wie Resident Evil 4, war das, glaube ich. Also er ist ja nach dem ersten Wochenende. Er ist dann nach dem ersten Wochenende aufgestockt worden, also er ist mit 20 Kopien gestartet und die Kopien, also die Kinos waren völlig überrannt. Wir haben den besten Kopienschnitt ever gehabt für einen Dokumentarfilm, woraufhin dann natürlich der Verleih die Kopienanzahl verdoppelt hat und er ist ja dann auch lang gelaufen über Monate. Im Vergleich zu Deutschland war das natürlich ganz, ganz wenig. Aber er ist auch in Deutschland gelaufen, in Frankreich, in Spanien. Er war 2010 ja auch, glaube ich, der international erfolgreichste österreichische Kinofilm, weil er ihm in die ganze Welt verkauft worden ist. Also Brasilien, Japan und so weiter, aber halt vergleichsweise klein. Dort war er im wirklich Randgruppenfilm, sage ich einmal. Also in den deutschsprachigen Ländern war er interessanterweise vergleichsweise groß, auch in der Schweiz zum Beispiel, weil am Anfang ist ja kommt der Schweizer Nationalheilige vor, der Nikolaus von Flüe, und der dortige Verleih hat eine total hohe Verleihgarantiesumme bezahlt und ja. Also er ist international gut gelaufen, aber nirgends so gut wie in Österreich. Und er hat natürlich auch nirgends so eine große Diskussion ausgelöst wie in Österreich.
Und was dann sonst noch an Material da war, das hat es ja wirklich in sich. Und das, was jetzt fürs Kino offenbar zu viel ist, das ist eigentlich gerade recht für diese Sendung hier. Da werden wir erst so richtig warm, so quasi. Was mich jetzt besonders angesprungen ist, sind die Aufnahmen, die du in China gemacht hast. Warst du da selbst in China?
Ja, ich war selbst in China. Also das hat so angefangen, für den Film habe ich eine Qigong-Meisterin interviewt in Berlin, die Meisterin Tian Ying, die so Qigong-Übertragungen macht. Und mit der, ich habe immer sehr viel recherchiert, ich habe immer sehr viel Zeit mit den Menschen verbracht. Also es war nie so, dass ich da einfach hingefahren bin, im Internet ein bisschen recherchiert habe und ein Interview gemacht habe, sondern ich habe oft mit den Menschen gelebt und im Fall von der Tian Ying, ich habe vorher Seminare gemacht. Und ich bin da einfach einmal Wochen hin und habe einmal gelernt, was die macht. Und natürlich in der Zeit viel geredet. Und da hat es mir eben erzählt, dass in den Beginnen mit Ende der 70er Jahre, 80er Jahre und 90er Jahre, dass in China da eben sehr umfangreiche Forschungen mit übernatürlichen Phänomenen gemacht worden sind. Also mit hochtalentierten Kindern, eher auch Bücher dazu, die habe ich dann auch gelesen nachher, und Qigong-Meistern, wo das chinesische Militär untersucht hat, ob man das militärisch einsetzen kann, also Telepathie, Telekinese und so weiter. Das kommt ursprünglich daher, dass der Vater der Rakete, wie sie ihn genannt haben, also der Wissenschaftler, der den Chinesen die Atombombe und das Weltraumprogramm gemacht hat, der sie im Zuge eines, der hat bei den Amerikanern mitgearbeitet an der Atombombe und ist dann im Zuge eines Agenten, also im Zuge eines Gefangenenaustausches nach China gekommen, hat den Chinesen dann die Atomtechnologie gebracht und die Weltraumtechnologie, und der war eben ein Übermensch dort, wird eben der Vater der Rakete genannt, und der hat ihm gesagt, der nächste wissenschaftliche Quantensprung wird die Wissenschaft des Geistes sein. Und hat ihm dafür plädiert, weil er eben aus dieser chinesischen Tradition kommt, dass man sich damit wieder beschäftigen soll. Weil in der Kulturrevolution unter dem Mao ist das ja alles ausgemerzt worden und sozusagen in den Untergrund gedrängt worden. Und er hat gesagt, da müssen wir uns wieder damit auseinandersetzen. Und dann ist halt ein großes, riesiges Programm zur Erforschung dieser paranormalen Fähigkeiten gestartet worden, und man kann das natürlich nirgends so gut machen wie in China. Also wenn die sagen, wir suchen jetzt Kinder, die hochbegabt sind, dann kann man die zusammenfangen, und die Tian Ying hat mir das immer erzählt, und für mich hat das so ein bisschen geklungen wie X-Men, also wo wirklich diese Kinder mit diesen seltsamen Begabungen in konzentriert werden und untersucht werden und geschaut wird, was die wirklich können. Und ich war dann einfach total begeistert und habe gesagt, das will ich, ich habe das ja auch nicht glauben können. Natürlich, wenn man das so hört, es klingt ja wie ein Comic halt. Und ich habe dann, wie es so meine Art war, ich will mir das selbst anschauen, ich will nur drüber lesen, ich möchte es selbst wissen. Und durch die Tianjin habe ich dann im Kontakt zu einigen dieser Professoren in Peking und Shanghai bekommen, die da geforscht haben. Und das war eben so, diese Forschungsprogramme, die sind Ende der 90er Jahre ganz radikal beendet worden, als diese Falun Gong-Sache rausgekommen ist. Also Falun Gong, werden sich einige erinnern, das war diese Qigong-Sekte, die dann eben auch politische Ambitionen bekommen hat, und da ist eben der chinesischen Regierung die ganze Sache zu heiß geworden, weil eben durch dieses Revival des Qigong in den 70er und 80er Jahren ist es eine große Volksbewegung geworden. Ich habe da bei der Tianjin eben vorher so eine 12-stündige Fernsehserie gesehen über Qigong-Meister in China, und die haben ja Stadien gefüllt, wo teilweise, da waren unglaubliche Sachen dabei, also wo ich auch nicht weiß, ob das jetzt fake war oder nicht. Also so ein Qigong-Meister, der nur mit dem Geist fischt, also der stellt sie ans Ufer und dann springen die Fische raus. Keine Ahnung, ob das ein Fake war oder nicht. Aber ich meine, es war auf jeden Fall sehr interessant, und es war jetzt da nicht wissenschaftlich erforscht. Was ich sagen will, ist, die haben Stadien gefüllt dort, und das hat natürlich eine unglaubliche Kraft bekommen. Und die chinesische Regierung hat Angst bekommen und hat das dann alles radikal abgedreht. Also Falun Gong und ist verboten worden, aber auch alle Qigong-Meister, alle Einflussreichen haben dann entweder ins Ausland flüchten müssen, wie die Tianjin eben, oder in die innere Emigration in China selbst, wo sie halt dann nicht mehr gearbeitet haben. Und diese Forschungsergebnisse, dieses ganze Material ist in irgendwelchen Archiven in Peking verschwunden. Und diese Professoren, die ich dort eben getroffen habe, die waren eben sehr unglücklich, weil die haben sich Jahrzehnte beschäftigt mit diesen Themen und unfassbare Dinge entdeckt, aber niemand weiß drüber. Oder halt nur vom Hörensagen. Und die haben aber das Material für sich privat abgespeichert. Und die haben mir das halt gezeigt, und ich habe das eben auch gefilmt. Und wenn man das jetzt natürlich so sieht, dann ja, muss man sagen, auf YouTube sehe ich tausende von irgendwelchen Videos, die unglaublich ausschauen, aber das wird natürlich nur im Kontext spannend. Also wenn man eben weiß, die haben sich wirklich intensiv damit beschäftigt und das intensiv erforscht, dann wird es auf einmal spannendes Material. Und die haben halt gesagt, jeder, der sich wirklich intensiv mit diesen Themen beschäftigt, weiß, dass es sie gibt. Man braucht halt sehr viel Geduld. Und das sagt ja auch der Hal Puthoff, der ehemalige Direktor von Project Stargate, vom amerikanischen Pendant, die eben das Remote Viewing erforscht haben, die Psychic Spies ausgebildet haben. Der ihm sagt, jeder, der sich ernsthaft mit Remote Viewing beschäftigt, weiß, dass es existiert. Und jeder, der es nicht macht, sagt, das ist ein Blödsinn. Aber eben, ja.
Ja, na, und um all diese Dinge soll es heute gehen. Im ersten Interview, das ja eh im Archiv ist, ist auch von dieser Sendung aus verlinkt, da ging es dann vor allem um Lichtnahrung. Darüber möchte ich heute eigentlich nicht mehr so viel sprechen, weil das haben wir schon im ersten Interview mit allem, was da dazugehört. Ja, da sind natürlich auch Leute beim Versuch, diesen Prozess durchzumachen, gestorben. Jemand hat auch geschrieben, was hilft, wenn ich nicht mehr essen muss, wenn ich dann verdurste. Also einfach die erste Sendung. Einfach die erste Sendung. Ja. Dann,
also nur ein Wort dazu, es geht darum zu verstehen, dass wir alle von Licht leben. Also sozusagen diese Fokussierung auf ein paar wenige Individuen, weil es weiß einfach niemand. Sozusagen, ob jetzt wirklich der Palladiani 70 Jahre nichts essen und trinken kann, weiß er selbst. Sonst niemand, alles andere ist Spekulation. Das Spannende, und ich meine, das kommt ja dann eh in einer anderen Sendung vor, ist zu verstehen, dass diese rein kalorische Betrachtung der Ernährung allein schon aus wissenschaftlicher Sicht nicht stimmt. Und da ist einfach sehr, sehr viel möglich. Und bei all diesen Phänomenen, die wir uns heute anschauen werden, ist es eben genauso wie bei Lichtnahrung. Also genauso wie die Kalorientheorie. Das ist halt also ein statistischer Mittelwert, der trifft auf die meisten Menschen in etwa zu, auf niemanden exakt. Aber es ist halt so ein bisschen wie eine gaußsche Verteilung. Sozusagen in der Mitte hat man unglaublich viele Individuen, die halt in die eine wie in die andere Richtung ein bisschen abweichen. Und je weiter man auf dieser Kurve nach außen geht, desto interessantere, extremere Phänomene findet man. Und genauso ist es bei allen Phänomenen, die wir jetzt betrachten werden. Also egal, ob das jetzt Telepathie ist, Telekinese und so weiter. Wenn man das wissenschaftlich untersucht, dann wird man bei jedem Einzelnen von uns sozusagen diese Fähigkeiten entdecken, aber halt nur in sehr, sehr kleinem Maße. Aber wenn man sich das anschaut, genau, mit wissenschaftlichen Methoden, dann wird man verblüffende Effekte finden. Aber diese wirklich großen Effekte, diese Wundereffekte, von denen man immer hört, die sind halt ganz, ganz selten und deswegen kann man aus wissenschaftlicher Sicht auch so wenig drüber aussagen.
Ja. Und bleiben wir bitte am Anfang jetzt gleich noch bei den, jemand hat sie im Chat Telekinesen genannt, weil das sind natürlich, ich habe davon schon öfter gehört, Nicola Wohlgemuth, die sehr oft auf dieser Sendung zu Gast ist, ist eine, sie sagt, sie bezeichnet sich selbst als Hexe, ist eine ja, Heilerin, wobei Heilerin ist jetzt auch der falsche Brief, ist ja egal. Auch sehr umstritten, die Dame. Und sie hat immer wieder die Chinesen erwähnt. Mhm. Und was dort eben alles an Dingen schon passiert sein soll, sie soll zum Beispiel, sie hat sogar von Kindern gesprochen, die da durch Wände gehen und so. Ich nehme an, solche Dinge wirst du nicht gefilmt haben, oder?
Das durch die Wände gehen, habe ich nicht gefilmt. Also gefilmt habe ich sowieso sozusagen an Phänomenen ganz wenig. Man sieht im Film zum Beispiel drinnen, also die haben sich immer viel so mit Lebensenergie beschäftigt, also dass man eben tote Samen wieder belebt. Ganz spontan. Das habe ich zum Beispiel gefilmt, die nimmt den Samen in den Mund und der beginnt unmittelbar zu sprießen. Ist aber jetzt auch nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen gemacht worden und eben dieses Durchwändegehen kenne ich jetzt auch nur von Geschichten. Was ich gefilmt habe, wo ich eben das Film, das Archivmaterial von den Professoren gefilmt habe, also was ich eben habe, ist so ein Versuch zum Beispiel, wo einer dieser sehr talentierten Qigong-Meister, die haben ein Objekt in einen Glaskolben eingeschweißt. Das ist so wie so eine T-Nuss innen drinnen und in dieser T-Nuss innen drinnen war ein fotoempfindlicher Film, also damit man irgendwie sehen kann, ob das manipuliert wird. Und dieses Objekt, dieses Metallobjekt, das dann also eine Kette dran hat, ist eingeschweißt worden ohne Öffnung in einen Glaskolben. Und der holt es durch, also durch den Glaskolben durch. Da gibt es viele Versuche, also wo sie Dinge durch Glas durchdrücken sozusagen. Das ist wie sozusagen ein Pendant zu durch Wände gehen. Und das haben sie in Zeitlupe gefilmt, also mit vielen hundert Bildern pro Sekunde, das man eben sieht.
Und das hast du auch auf Film?
Das habe ich auf Film. Ja, das war zum Beispiel eines dieser Dinge, die eben da im Tabu des Übernatürlichen drinnen sind, die wir ihm gezeigt haben und wo die Leute dann sagen, ja, das sehe ich auf YouTube 100 Mal. Und das ist natürlich dann ein bisschen Perlen vor die Säue werfen, weil die Menschen sind natürlich durch Facebook und Social Media und so weiter total auf Fakes sensibilisiert und das ist auch okay. Also ich finde das ja, auch wenn es oft als sehr negative Entwicklung präsentiert wird. Aber sozusagen diese Sensibilisierung für Fakes, dass ich nicht einfach alles für wahrnehmen kann, was ich jetzt sehe, finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Weil wirklich wissen tue ich nur diese Dinge, die ich selbst erfahre. Alles, was ich erzählt bekomme, und dazu zählt natürlich auch, wenn ich etwas im Film gezeigt bekomme, weil eben ist ja keine Neuigkeit. Mittlerweile kann man mit Videotrick alles machen und alles faken. Dann ist es jetzt einmal prinzipiell nur ein Narrativ, nur eine Erzählung. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv. Aber wie gesagt, spannend wird das Ganze erst dann im Kontext. Wenn ich sozusagen nur dieses Material sehe, dann sagt es einmal noch gar nichts aus. Spannend wird es, und da werden wir jetzt eh auch noch genauer drüber reden, wenn man sich das in der Gesamtheit anschaut.
Du hast also selbst gesehen, diesen Versuch, weil, wie du sagst, wenn man kann heutzutage so ziemlich alles faken. Auf YouTube finden sich nicht nur unzählige, total scharf aufgenommenen außerirdischen Raumschiffe, die da in Städten fliegen, sondern auch
Ich maße mir da auch kein Urteil drüber an, weil bei vielen
muss man
Dingen
vorsichtig
ist,
sein. Muss man
ja, ich weiß nicht, ob es falsch ist oder nicht. Und mein Film ist ja auch ein Plädoyer dafür, sozusagen einfach nicht zu wissen. Es ist voll okay, nicht zu wissen. Das ist, ja, gibt dir den schönen Satz, ich weiß, dass ich nicht weiß, und damit weiß ich sehr viel. Und das können wir als oder das lehrt uns ja, glaube ich, auch diese ganze Entwicklung mit Fake News und Internet, dass wir nur, weil wir etwas hören oder weil sich viele Menschen darauf geeinigt haben, dass das stimmt, dass das nichts mit Wissen zu tun hat.
Ja. Aber wenn du selbst dabei warst und das selbst quasi gefilmt hast, dann ist das natürlich was ganz anderes. Ja?
Um das klarzustellen, bei dieser Sache mit der Tenus, mit dem eingeschweißten Kolben, war ich nicht dabei.
Ah, okay.
Das ist sozusagen ein Experiment, das diese Professoren gemacht haben und gefilmt haben. Also das ist sozusagen auch aus diesem Archivmaterial. Ah, okay. In China selbst nur diese Revitalisierungsexperimente gefilmt, die aber jetzt natürlich auch nicht unter strengen wissenschaftlichen, also ich erhebe da keinen wissenschaftlichen Anspruch drauf, weil ein professioneller Magier und Illusionist kann immer übers Ohr hauen. Es war für mich nur einfach spannend zu schauen. Diese Dinge, was jetzt den wissenschaftlichen Anspruch betrifft, da gibt es einerseits diese Arbeiten in China, aber wo ich ihm selbst dabei war bei Experimenten, das waren diese Sachen am Institute of Noetic Sciences. Also da habe ich eben zu Precognition, also zu Vorahnung, selbst auch Versuche gemacht und war dabei, und das ist ihm wirklich verblüffend. Also ich weiß nicht, ob ich da letztes Mal schon drüber gesprochen habe, über diese Experimente, wo man am Hautwiderstandsmessgerät hängt und man bekommt Bilderserien per Zufallsgenerator vorgespielt. Eben ausgehend von der Fragestellung, gibt es so etwas wie Intuition, gibt es so etwas wie Vorahnung und so weiter. Und das ist eben am Institute of Noetic Sciences in Petaluma, wo ja die unterschiedlichsten Bewusstseinsphänomene erforscht werden, war das immer ein Effekt, und das war dort für mich am verblüffendsten. Genauso die Experimente zum Beispiel mit dem Being Stared Off, also wo man untersuchen wollte, gibt es das wirklich, dass Menschen eben sagen, mich hat jetzt von hinten wer angeschaut und ich habe das gespürt und habe mich dann umgedreht. Und wie untersucht man sowas unter wissenschaftlichen Bedingungen? Also in dem Fall sitzen dann eben zwei Menschen in unterschiedlichen Räumen, die elektromagnetisch abgeschirmt sind, und der eine hat eben einen Monitor und der andere hat eine Kamera. Und die Kamera wird eben per Zufallsgenerator ein- und ausgeschalten, und derjenige, der schaut, sieht eben die Versuchsperson in gewissen Zeiträumen und in anderen nicht. Und derjenige, der beobachtet wird, muss dann eben sagen, wann er glaubt, dass der andere ihn sieht und wann nicht. Und dann kann man eben sehr genau schauen, wo gibt's Übereinstimmungen und wo nicht. Und das war eben für mich das Interessante im Zuge der Recherchen, dass eben für praktisch jede Kategorie der übernatürlichen Phänomene gibt's harte wissenschaftliche Evidenz im Sinne von Statistik. Also wenn man eben diese Versuche sehr oft wiederholt, dann erhält man einen klaren statistisch signifikanten Effekt. Also die funktionieren nicht immer gleich und nicht immer gleich gut, aber wenn man diese Versuche eben tausende Male wiederholt oder oft millionenfach, wie im Fall der Peer-Experimente an der University of Princeton, dann erhält man eben einen klar statistisch signifikanten Effekt. Und der Amit Goswami, der Quantenphysiker, der sagt ja, übernatürliche Phänomene erfüllen alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit, bis auf das der strikten Wiederholbarkeit. Und da ist halt dann eben so, wenn wir in die Quantenwelt gehen, dann sind wir eben genau dort. Also dann können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, mit einer gewissen größeren Wahrscheinlichkeit sagen, dass das passieren wird und so eintreten wird, aber es kann auch ganz anders sein. Und in unserer Makrowelt gaukelt uns die klassische mechanistische Physik eine Sicherheit vor, die es aber so eigentlich nicht gibt. Also diese vermeintliche Objektivität, diese dritte Person Perspektive ist meiner Ansicht nach, und nicht nur meiner Ansicht nach, ich meine, da gibt es ja viele, viele Bücher drüber, Rupert Sheldrake hat das im Wissenschaftswahn hier großartig beschrieben, ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, eine schöne Sicherheit, die uns die Wissenschaft, oder die Wissenschaft kann man ja nicht sagen, weil die wissenschaftliche Methode ist ja was Wunderbares, aber die hat ja eben genau immer diesen Unsicherheitsfaktor drinnen. Die kann halt etwas messen und kann über einen gewissen kleinen kontrollierten Bereich eine Aussage treffen, aber darüber hinaus traut sie sich nichts zu sagen. Diese allgemeine Deutungshoheit der Wissenschaft über die ganze Welt, das ist ja ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert eigentlich, das dann im 20. Jahrhundert extrem groß geworden ist und ein wichtiger Punkt meines Films und meiner Arbeit ist eben genau diese Deutungshoheit zu hinterfragen. Und das ist meiner Ansicht nach eben ganz, ganz wichtig, weil die Wissenschaft und die Wissenschaftler haben so ein bisschen die Rolle der Pfarrer von vor ein paar hundert Jahren übernommen. Wenn früher war es jetzt so, der Pfarrer oder wenn der Papst gesagt hat, dann ist es so und das darf man nicht hinterfragen und wenn man es hinterfragt, landet man am Scheiterhaufen. Und heute ist es halt bei der Wissenschaft so. Wenn die Wissenschaft sagt, wenn die Wissenschaftler etwas sagen, dann ist es die Wahrheit und das darf man nicht hinterfragen und wenn man es hinterfragt, dann wird man gegrillt. Ich meine,
du hast ja erlebt.
Ich habe selbst erlebt und man erlebt es jetzt auch da in dieser ganzen Causa da mit diesem Schutzring ums Krankenhaus und so weiter. Also nicht, dass ich da irgendwas weiß dazu und ich meine 95.000 Euro sind extrem hoch, aber diese Herangehensweise, dass man sofort einmal sagt, wenn etwas nicht mit wissenschaftlichen Methoden, mit unseren wissenschaftlichen Methoden belegt ist und anerkannt in den heiligen Schriften der Wissenschaft, dann ist es automatisch Blödsinn. Und da gibt es gar keine Diskussion drüber. Das ist so. Da darf auch nichts anderes gesagt werden. Und da muss ich einfach sagen, Freunde, habt ihr die Geschichte nicht angeschaut? Ich meine, was passiert ist in den letzten Hunderten von Jahren? Und die Wissenschaft, also genauer gesagt, das ist ja der Positivismus in Wirklichkeit. Das ist ja eigentlich eine philosophische Richtung und keine wissenschaftliche. Mhm. Also der Positivismus vertritt eben genau diese Ansicht, wofür ich keinen positiven Befund mit meinen Methoden habe, das gibt's nicht und aus und keine Diskussion. Und das hat eben tatsächlich eben auch geschichtlich gesehen tatsächlich so ein bisschen was Kirchliches. Und eben diese sogenannten Skeptikervereinigungen, die ja für mich immer negativ gläubig sind, haben eben genau sowas. Weil grundsätzlich Skepsis finde ich was Großartiges.
Absolut also, notwendig. Absolut ja, notwendig.
Und die Skepsis hat halt genauso wie die Offenheit eine Schattenseite. Genauso wie halt die Offenheit die Naivität als Schattenseite hat, ist halt bei der Skepsis die Engstirnigkeit. Die halt ja, dann oft.
Die Skepsis funktioniert nicht ohne Offenheit, aber wirklich ja, genau. Skeptisch ist man nur dann, wenn man für beide, also wenn man ergebnisoffen ist. Wenn ich in irgendwas reingehe und sage, ich bin mir sicher, es ist so, aber ich tue jetzt mal auf Skeptiker und so. Nein. Also Skeptiker sind Punkt 1 total wichtig und Punkt 2 nur dann Skeptiker, wenn sie beide Ausgänge akzeptieren. Was ich auch recht interessant finde jetzt, als ich das
und da muss man eben auch dazu sagen, weil die Skeptiker sagen immer, na, das sind wir ja, das sind wir ja.
Sehr oft leider nicht. Das, leider.
Aber sie sagen halt, ja, irgendwie, wie geht der Spruch, eben außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Beweise.
Ja,
aber natürlich. Aber den schönen anderen Spruch, the absence of evidence is not the evidence for absence. Und genau das ist der Punkt. Also nur weil ich mit meinen Methoden etwas nicht beweisen kann, heißt es eben nicht, dass es deswegen nicht existiert. Vor allem, wenn ich mir bewusst bin, dass wir eben in den letzten paar hundert Jahren hat sich eben die Wissenschaft mit 4% der Energie und Materie im ganzen Universum beschäftigt. Und da reden wir eben jetzt von 4%, die auch in unseren Körpern drinnen sind. Und selbst für diese 4% gibt es wieder zwei Theorien, die sie völlig widersprechen, geschweige denn, dass wir irgendeine Ahnung hätten, was Leben ist. Wenn ich mir dessen bewusst werde, wie gering eigentlich dieser Bereich ist, mit dem sich die Wissenschaft beschäftigt hat, dann muss ich einfach sagen, na, wir wissen gar nichts. Und wenn mir jemand kommt und sagt, sowas wie Lichtnahrung oder Telepathie oder sowas kann es nicht geben, weil das unseren Theorien widerspricht, dann sage ich, tut mir leid, das heißt gar nichts.
Naja, also die Theorien sind genau das. Es sind Theorien und die gelten solange man, also die Theorie zum Beispiel, alle Raben sind schwarz, geht so lange, bis man eben einen weißen Raben sieht. Und was ich jetzt noch zu den Folgen anmerken wollte, wegen der Wiederholbarkeit. Ich finde die Pierce-Experimente äußerst interessant, weil dort durch ganz viele Wiederholungen quasi dieses Element irgendwo was dort gemacht worden ist, ist, man hat Leute vor Zufallsgeneratoren gesetzt. Da gibt's auch ein paar sehr schöne Beispiele in deinem Film, wo also Leute vor so einer Wand stehen, wo diese Bälle runterfallen und dann sollten sich die in einer Gaussverteilung unten ansammeln am Boden, aber sie tun es nicht, weil derjenige gerade will, dass sie sich auf einer Seite konzentrieren. Man kann dann interessanterweise sich die Seite nicht immer aussuchen, aber jemand, der davor steht, schafft es mit seinem Willen durch Konzentration tatsächlich, dass sich diese Gaussverteilung ändert. Und so ähnlich kann man sich jetzt auch die Versuche mit Zufallsgeneratoren vorstellen. Dieses Lab gibt es ja auch jetzt noch in Princeton, glaube ich. Wobei
das Peer Lab gibt es nicht mehr. Ne? Ist, also der Professor Chan ist in Pension gegangen und man muss ihm sagen, er ist ja massiv angegriffen worden.
Ja, ist
also,
aber
er ist eben auch ein Heretiker und wie so viele Pioniere in dem Bereich ist er dann im schlussendlich aus der Kirche der Wissenschaft exkommuniziert worden, genau deswegen.
Ja.
Etwas behauptet, was eben den heiligen Schriften der Wissenschaft widerspricht, den gängigen, dann wirst du exkommuniziert aus der Kirche. Also ich meine, zwei der Wissenschaftler, die ich interviewt habe, für am Anfang war das Licht noch, haben mittlerweile ihre Lehrstühle verloren. Also zum einen der Professor Hacker vom Institut für medizinische Grenzphänomene an der Uni Salzburg und der Harald Wallach, genauso, der ist wirklich effektiv weggemobbt worden, weil er sich eben da zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.
Ja. Und weil da jemand im Chat auch meint, also ob wir da jetzt wissenschaftsfeindlich sind, also ich bin überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, dass also Leute, die ergebnisoffenen Untersuchungen reingehen und sich dann eben sehr wohl auch solche Dinge anschauen wie Mind Over Matter im Princeton, das sind eigentlich Wissenschaftler im wahrsten Wortsinne.
Ganz genau. Also das möchte ich auch ganz klar sagen. Ich finde die wissenschaftliche Methode was Großartiges. Für mich wird's problematisch sozusagen, wenn eine Denkrichtung, eine Ideologie die Wissenschaft für sich kapert und sozusagen ihre Ideologie dann im Namen der Wissenschaft verbreiten will. Also der Materialismus in Wirklichkeit. Die Wissenschaft ist fantastisch und mein Plädoyer ist ja eben auch, dass wir diese Fronten abbauen, eben jetzt ja, zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Es gibt da keine Fronten in Wirklichkeit. Die werden künstlich aufgebaut. Und für mich sind ja die Wissenschaftler, die eben wirklich an die Grenzen gehen und eben in diesen Bereichen forschen, die im wirklich Neuland sind, das sind für mich die wirklichen Wissenschaftler und das sind für mich wirklich mutige Wissenschaftler. Das sind Helden, weil die werden eben wirklich gegrillt. Die sind halt wie Galileo Galilei. Die werden zwar nicht mehr wirklich am Scheiterhaufen verbrannt, aber die werden halt im Internet gegrillt. Und da gibt's dann diese ganzen akademischen Kommissionen und da wird dann gesagt, ja, der darf nicht mehr veröffentlichen, der kriegt keine Forschungsgelder. Ja, und ja. Da wird's wirklich existenziell. Ja. Und das sind für mich die wirklichen Helden der Wissenschaft.
Ja, Bonvist ist zum Beispiel auch ein Beispiel in Frankreich und so weiter. Und es kann dann schon wirklich sehr harsch werden. Und da wird es dann sehr unwissenschaftlich, meiner Meinung nach. Weil wenn jemand ein Phänomen, das teilweise spontan auftritt, untersucht, mit wissenschaftlichen Methoden, ist er Wissenschaftler. Und was man in Princeton gemacht hat, man hat eben, du hast es selbst ja gesagt, also da Versuchsreihen macht von Millionen von Versuchen eigentlich. Also dieser Zufallsgenerator, der ist dann halt ganz oft gemessen worden, ja. Also so hat man auch diese enorm hohen Versuchsreihen zusammengebracht.
Genau, es ist jahrelang gelaufen. Und da muss ich auch noch dazu sagen, um die ganze Geschichte auszuerzählen, das ist ja dann repliziert worden an anderen Unis und die haben andere Ergebnisse gekriegt. Und dann ist halt gesagt worden, nein, das ist ja keine Wissenschaft, was die machen in Princeton. Nur wenn man jetzt da zweites Mal nachdenkt über das Ganze und sozusagen ich erkenne, dass hier Untersuchungen gemacht werden, wie der Geist etwas beeinflusst. Na, vielleicht hat es dann einen Einfluss, wie der Experimentator damit umgeht, mit dem Ganzen. Und der Professor Chan hat ja dann eben auch ein Paper geschrieben, Change the Rules. Also wenn ihr gewisse Phänomene im Rahmen eurer Untersuchung, der gängigen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden nicht untersuchen könnt, dann müsst ihr halt die Regeln ändern und das Ding aufmachen und diese Box aufmachen. Und wenn wir eben in diesem Bereich forschen, dann geht's eben nur so. Weil in jedem Bereich, wo wir Phänomene des Lebens erforschen, müssen wir uns neue Untersuchungsmethoden überlegen. Also es ist ja immer schon bei der Lichtnahrung, war es ja auch schon so. Ich will jetzt diese Kiste nicht.
Na, lass mal das einmal, weil es kommt nicht ständig im Chat und es kommt immer wieder das, ja, da ist ja mal wer gestorben. Das haben wir alles in der ersten Sendung besprochen. Einfach diese Sendung anhören und ja, mehr gibt es da jetzt auch von unserer Seite nichts zu sagen.
Ja, was ich im Netz nachschauen, weil
oder im Netz nachschauen, ja.
Lang ist. Es gibt, wie gesagt, auf meiner Homepage pierstraubinger.com habe ich sehr viel dazu geschrieben und vor allem auf der englischen lightdocumentary.com. Bitte ja. Alles durchlesen. Also eben, mir geht's, ich kann das
wenn man,
nicht.
Wenn man wirklich interessiert ist. Also ich habe das an meine Zweifel.
Es kommen immer wieder die gleichen, selben Sachen, die
ja,
man
ja. Aber okay.
Auf dem ersten Platz bei der Google-Suche findet.
Mhm. Ja. Na und vor allem, es wird dann immer wieder was angeführt und ja, wenn dann gezeigt wird, ich meine, Menschen sterben an allen möglichen Dingen, das muss man halt auch sagen. Ne? Also,
ja, und das ist so.
Sterben an Dehydrierung, weil sie vorher am Computerspiel sitzen. Also
man stirbt.
Aber es ist ein schwieriges Thema.
Ich warne ausdrücklich, und ich mache das immer, ich warne ausdrücklich davor, vor Experimenten, vor Selbstversuchen mit prolongiertem Fasten. Egal, ob das jetzt Wasser oder Nahrung ist, natürlich ist es gefährlich. Das bestreitet ja niemand.
Haben wir auch in der ersten Sendung besprochen. Ja. Ja. Zu diesen Pierce-Experimenten noch. Das Interessante eben, wenn man so viele Versuche macht, man hat dann durch verschiedenste statistische Methoden, und das ist eine wissenschaftliche Methode, eindeutig nachgewiesen, dass es eine statistisch signifikante Abweichung vom perfekten Zufall gibt, wenn man jetzt von diesen Zufallsexperimenten her kommt. Moment. Wenn jemand davor sitzt oder nicht. Und wenn er davor sitzt und sich auf einen bestimmten Ausgang konzentriert, dann verändert sich signifikant mit statistischen Methoden eindeutig nachweisbar der Ausgang dieses Experiments. Das ist zum Beispiel so eine Sache und da ist jetzt auch die Wiederholbarkeit insofern sehr, sehr schön umgangen, weil man hat es einfach ganz, ganz oft wiederholt. Ja? Und somit die Ja, und da kann man eben dann eine gewisse statistische Abweichung und so weiter herausrechnen. Ich bin jetzt kein Statistiker, ja. Aber damit kann man sich auch näher beschäftigen, wenn man sich jetzt wirklich dafür interessiert.
Man kann es immer ganz einfach mit der Münze, mit dem Münzwurf vergleichen. Also wenn ich eine Münze nur ein paar Mal werfe, also Kopf oder Zahl, dann können da relativ viele Ungleichheiten sein. Also da, wenn ich die 6-mal werfe, dann kann halt 4 oder 5-mal Kopf sein und gerade 2 oder 3-mal Zahl. Aber wenn ich die Münze sozusagen 10 Millionen Mal werfe, dann spielt sich das aus im Regelfall und dann muss genau gleich viel Zahl und Kopf kommen. Also statistisch wird sich das dann
auch nicht genau gleich viel, es nähert sich immer mehr diesem...
Mehr den 50%
an. Genau, 50% an. Also im Unendlichen, dann ist es völlig gleich.
Ganz, ist völlig richtig.
Aber genau so kann man dann eben auch eine eindeutige Abweichung diesem 50 zu 50 und auch eine Abweichung, die sich auch im Unendlichen nicht mehr richtet. Also, wie gesagt, da muss man sich dann mit Statistik beschäftigen. Aber der Punkt ist, auf den ich hinaus will, ist, es wurde eindeutig nachgewiesen, dass diese Versuche ergeben haben, dass eine Beeinflussung dieser stochastischen Prozesse, dieser Zufallsprozesse durch den Willen der Davorsitzenden passiert ist. Und das ist ein Ergebnis, das bis dato ignoriert wird, leider. Ne? Und das meine ich dann auch, finde ich nicht ganz wissenschaftlich. Beziehungsweise, ich würde es gar nicht so kritisch sehen, man hat auch noch keine Herangehensweise gefunden. Und ich glaube, die Dinge, über die wir heute sprechen, die sind schwierig. Sie sind schwierig zu verstehen, sie sind schwierig nachzuvollziehen. Und deshalb muss man da ein bisschen auch ein Nachsehen haben. Also unsere Sendung hier heute wäre ja ohne Wissenschaftlichen möglich. Ne? Ohne Quantenphysik gäbe es keine Computer. Und die Quantenphysik ist eigentlich völlig wahnsinnig. Ne? Also Teilchen sind eigentlich Wellen oder auch Teilchen. Sie entstehen eigentlich auch mehr oder weniger aus dem Nichts durch Quantenfluktuationen und solche Dinge. Ja? Das ist alles in der Quantenphysik ganz normal. Wenn man das Ganze dasselbe eigentlich in einem esoterischen Kontext erwähnt, dann ist man ein Spinner. Also es ist sowieso alles... Wir sind da, glaube ich, sowieso in so einer Übergangsphase, glaube ich, die halt wahrscheinlich jetzt Jahrzehnte dauert. Aber die unglaublich spannend ist. Aber ich finde es dann eben total wichtig,
absolut.
Man solche Dinge, wie sie eben du auch dokumentiert hast, auch wirklich anspricht und erwähnt und dafür sorgt, dass die nicht völlig unter den Teppich gekehrt werden, wie es halt leider sehr oft passiert. Auf der anderen Seite natürlich gibt's, das ist völlig klar, also das setze ich jetzt voraus, dass das auch jedem, der diese Sendung hat, klar wird, es gibt viel Scharlatanerie etc. und daher ist Skepsis total wichtig. Wenn ich nicht skeptisch bin, dann wäre halt wirklich auf alles reinfallen. Das heißt, ich muss mir alles einmal anhören muss mir das im Detail anschauen und sich eine Meinung über Dinge zu bilden, dauert oft sehr lang.
Ja, und das kommt halt wirklich mühsam. Doch an. Wirkt es für mich? Wirklichkeit ist das, was wirkt. Und ich finde eben zum Beispiel die Diskussion über Homöopathie ist ja da so ein Beispiel, wo Menschen ja richtig aggressiv werden. Also es sind ja dann immer so Glaubenskriege. Und bei all diesen Themen, die wir ansprechen, fällt ja mir immer auf, was für Wut und Aggression da bei vielen Menschen rauskommt, was meiner Ansicht natürlich damit zu tun hat, weil da schon eine Angst hochkommt, dass das eigene Glaubensmodell angegriffen wird. Aber das sind eben rein so Ideologie-Dinge, die eh relativ uninteressant sind. Da geht es halt dann immer, ist mein Standpunkt besser als deiner. Aber schlussendlich geht es darum, wirkt etwas. Und eben gerade im Heilungsbereich ist es ja oft so, dass dann gesagt wird, na so ein Blödsinn und das muss man eigentlich verbieten und das ist ja gar Abzocke. Und da sage ich dann immer, was für ein Problem habt ihr zum Beispiel mit Homöopathie? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das nur der Placebo-Effekt ist oder ob es darüber hinaus noch etwas gibt. Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Aber ich sage, wenn jemand geheilt wird dadurch, aus welchem Grund auch immer, und das ist ja zweifelsfrei belegt, auch wenn es nur der Placebo-Effekt ist, dann ist es gut. Und für mich ist ja der Placebo-Effekt auch immer nur der Beweis für Geistheilung. Und allein, dass ich sowas wie Placebo ausschließen muss in wissenschaftlichen Versuchen, zeigt ja, wie stark diese geistigen Effekte sind. Und statt sich darauf zu konzentrieren und sagen, ja super, jetzt werden wir mit dem arbeiten, weil das ist total günstig, da mache ich irgendein Ritual und werde gesund, stattdessen wird es total verteufelt und wird gesagt, so ein Blödsinn und ja, weil man sich eben in dieser materialistischen Ideologie immer nur auf den Stoff konzentriert. Das ist das einzig Wahre. Ich meine, natürlich hat es auch mit finanziellen und wirtschaftlichen Prozessen zu tun, weil wenn ich sehr viel Geld in eine Studie investiere, dann will ich natürlich einen Return on Investment und dann will ich ein Produkt verkaufen und dann will ich Materie verkaufen. Und das ist ja, wenn man das jetzt vergleicht mit dieser vermeintlichen Scharlatanerie, also ich meine, Homöopathie ist ja trotzdem um vieles günstiger als das Geld, das in der klassischen Pharmazie gemacht wird. Und gewisse Krankheiten, ich meine, es gibt ja am AKH ja auch den Professor Fraß, zu dem schicken sie halt dann immer die unheilbaren Fälle und der hat Erfolge. Und es ist eben nicht so, wie immer gesagt wird, dass Homöopathie tausendmal wissenschaftlich widerlegt ist. Also der Professor Wallach hat mir so eine Metastudie eben gezeigt. Es ist ihm sehr, sehr indifferent. Also ich glaube, es gibt, das sind 132 Studien zur Homöopathie untersucht worden. Also Homöopathie nachgehend der Frage, ob es mehr ist als Placebo-Effekt. Weil jetzt sozusagen als Placebo-Effekt hat sowieso unbestritten Wirkungen. Also ich meine, das wird eh niemand bestreiten. Aber 132 Studien, die geschaut haben, ob es mehr ist als Placebo-Effekt. Und da waren lediglich 7% eindeutig negativ. Ich glaube, 32%, ich weiß jetzt die Zahlen nicht exakt, aber auf jeden Fall mehr als die negativen, waren eindeutig negativ und die große Mehrheit war indifferent. Aber davon ausgehend jetzt zu sagen, Homöopathie ist wissenschaftlich widerlegt, ist auch unrichtig.
Richtig, das ist unrichtig, ganz einfach. Ich meine, was da nicht wirklich da dran ist.
Ja, ich weiß es nicht. Ich traue mir darauf, kein Urteil darüber abzugeben, genauso wenig, wie ich mir ein Urteil darüber abzugeben traue, ob es möglich ist, Jahrzehnte ohne Essen und Trinken zu überleben. Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Was ich aber weiß und was ich eben auch am eigenen Körper erfahren habe, ist, dass die klassische Kalorientheorie so nicht stimmt. Und ich meine, wenn man genauer hinterfragt, wissen wir ja schon seit den, oder weiß die Wissenschaft ja schon seit den 70er Jahren, dass die klassische Kalorientheorie nicht stimmt. Ich meine, in Nature.
Ja. Lass mal das Thema nicht heute.
Ja, lass mal das Thema alles nachhören, genau.
Wir haben es verhandelt. Zurück zu den Versuchen in China. Also, fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Du hast dort Archivmaterial gesehen aus der Forschung der 70er, 80er, 90er Jahre. Und du hast selbst viel Material angefertigt. Was war denn jetzt für dich das Beeindruckendste, das du persönlich in China gesehen hast und auch gefilmt hast?
Also die beeindruckendste Szene war für mich, wie gesagt, beeindruckend im Sinn von spektakulär waren diese Sachen, die ich da gesehen habe mit dem Fischen und so weiter, mit dem geistigen Auge und so. Aber da weiß ich, sozusagen, das war mir zu weit weg, um das jetzt ernst zu nehmen. Das kann sein oder auch nicht. Aber jetzt spektakulär im Sinne, so mein kleiner Sohn wird gern bei mir bleiben, oder? Spektakulär im Sinne, dass ich diesen Wissenschaftlern, eben, die sich da wirklich Jahre und Jahrzehnte damit auseinandergesetzt haben, einfach auch Glaubwürdigkeit schenke, waren diese Aufnahmen, die ich da erzählt habe, wo man eben sieht, wie der da aus dem eingeschweißten Glaskolben dieses Objekt rausholt. Und der Film ist ihm auch, also der fotosensorische Film, der da drinnen war, ist eben auch nicht belichtet worden. Also sowas ist natürlich schon unfassbar. Und ansonsten habe ich natürlich auch schon extrem beeindruckend gefunden, die Forschungen der Amerikaner, die jetzt natürlich auch noch viel besser dokumentiert sind und viel besser zugänglich sind. Also das Project Stargate, wo ja auch mittlerweile kein Zweifel mehr darüber besteht, dass es da interessante Phänomene gegeben hat. Und
bleiben wir trotzdem noch kurz bei den, okay, bei den Chinesen. Ja. Was hat dich denn am meisten interessiert? Also welche Fähigkeit, also du hast gesagt, das Militär hat sich dafür interessiert. Leider ist es dann immer das Militär. Aber da sieht man halt, die sind da...
Ja, die akademische Wissenschaft ist eben sehr einem Dogma, auch wenn sie das jetzt natürlich, der Dean Radin sagt das ja schon, also schön, es ist ja ein Tabu, von einem Tabu zu sprechen, weil zu sagen, dass die Wissenschaft Tabus hat, darf man ja nicht, weil das schließt ja eigentlich die Wissenschaft aus, dass es ein Tabu gibt. Und darum darf man ja auch nicht sagen, dass es ein Tabu gibt. De facto gibt's aber Tabus. Weil wenn ein Wissenschaftler ihm jetzt daherkommt und sagt, ich will mir ernsthaft mit Telepathie oder, keine Ahnung, ich will jetzt wirklich untersuchen, ob es möglich ist, einen Energieschutzring um ein Haus zu bauen, na, der wird nie Forschungsgelder kriegen. Ich meine, wer gibt dem Forschungsgelder? Never ever. Und schon gar nicht viel Forschungsgelder. Und er wird vor allem dann ein massives Problem haben, diese Arbeiten in einem renommierten wissenschaftlichen Magazin zu veröffentlichen. Und von daher ist es ein de facto Tabu, weil eben diese Art der Wissenschaft dann eben keine finanziellen Ressourcen in der akademischen Wissenschaft bekommt. Also der Dean Radin sagt ja, es gibt von den, weiß nicht, Tausenden von wissenschaftlichen Lehrstühlen auf der Welt, gibt es glaube ich 3 oder 4, die sich ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigen. Und die Institute, die sich damit beschäftigen, wie das Institute of Nordic Sciences, die sind im Spenden finanziert. Oder das Militär, weil das Militär ist offen, die wollen Effekte haben. Denen ist es völlig wurscht, ob das jetzt interessant ist für irgendwelche Wissensgockel oder ob das jetzt irgendwo veröffentlicht wird oder nicht, weil die wollen das eigentlich eh nicht veröffentlichen. Nein, sondern
die wollen es verwenden.
Ganz genau, die wollen die Effekte für sich haben. Und der Dean Radin, der immer an dem Project Stargate war, hat zu mir gesagt, jede große Agentur in Amerika hat mit diesen Psychic Spies gearbeitet, weil die halt im Vergleich zu klassischer Intelligence unglaublich günstig sind. Also die holen sich immer, wenn es irgendwo Probleme gibt, holen sich diese Leute. Und wie gesagt, das funktioniert manchmal und funktioniert manchmal nicht. Nur wenn es funktioniert, dann hat es so unfassbar gute Trefferquoten und ist im Vergleich zu anderen Methoden so viel mehr, so viel effektiver, dass die das einfach machen. Und in meinem Vortrag zeige ich ja eben immer diese Bilder von den Psychic Spies, also was die eben, auf was die angesetzt werden und was dann wirklich gefunden wird. Und das ist verblüffend. Und eben egal, ob das jetzt Gaddafi war oder diese ganzen verschwundenen Leute, das sind überall Psychic Spies angesetzt worden und nicht immer bringen die relevante Informationen. Also beim Saddam Hussein, das hat mir der Professor Mullatsch gezeigt, weil der ja auch, also der Generalsekretär von der österreichischen, der Parapsychologischen Gesellschaft, der ist ja selbst auch Reserveoffizier und arbeitet eben auch mit dem österreichischen Geheimdienst zusammen. Und der hat mal eben gezeigt, was die beim Saddam Hussein gefunden haben. Und das sind halt dann so Dinge, keine Ahnung, er hat ein verwildertes Aussehen und einen weiß-schwarzen Bart und sowas, wo du sagen kannst, jo eh. Und vor allem, es bringt dich überhaupt nicht weiter. Aber zum Beispiel in der Entführung von der Patricia Hearst, das war diese in den 70er Jahren, da ist diese, das war so eine Milliardärstochter, wo man halt nicht gewusst hat, wo die ist, und da haben sie eben der Russell Targ, das war der andere Direktor von Project Stargate, der hat dann eben gesagt, die waren dann so verzweifelt, dass halt dann auch ein Psychic Spy angesetzt haben, und der hat sie dann hingesetzt und dann hat er gesagt, sie soll ihm mal einfach so Bücher mit Verdächtigen zeigen. Hat die durchblättert und hat dann auf einen zeigt und hat gesagt, das ist der Chef der Bande. Es hat sich dann später herausgestellt, das war er tatsächlich. Und die Polizei hat dann gesagt, na, aber sie brauchen jetzt, das nutzt ihnen jetzt gar nichts, weil sie nicht wissen, wo der ist, und sie brauchen jetzt was Handfestes. Und dann hat er nochmal reingeschaut und hat ihnen ganz exakt gesagt, wo das Fluchtfahrzeug steht. Und das hat auch gestimmt. Und so ist der Fall gelöst worden. Und aus welchen Gründen? Man kann jetzt natürlich wieder spekulieren, na, der war irgendwie die Teil einer Verschwörung oder ich weiß nicht was. Ist ja egal. Fakt ist, oder hat mir der Dean Radin erzählt, jede große Agentur in Amerika arbeitet mit diesen Leuten, weil sie einfach so effektiv sind. Und das wird dann einfach überprüft, und wenn es nicht stimmt, ist eh wurscht. Dann hat es wahrscheinlich ein paar hundert Euro gekostet oder ich weiß nicht, wie viel diese nehmen. Aber sonst ist nichts verbockt. Im Vergleich zur klassischen Intelligence, also im Vergleich zu klassischer Geheimdienstarbeit, sind die Kosten praktisch null. Und drum arbeiten die Militärs natürlich sind da extrem offen für solche Sachen, weil wenn es funktioniert, muss man nicht viel Geld reinstecken, und es bringt trotzdem verblüffende Effekte, wenn man es eben mit klassischen militärischen Ausgaben vergleicht.
Ja, wenn wir jetzt schon in der USA gelandet sind, dann bleiben wir gleich da. Also du selbst hast Hal Puthoff getroffen?
Ich habe sowohl Hal Puthoff, genau, ja, also wow. Da zuerst beim Dean Radin war immer Research Agent, der ist ihm jetzt der Senior Scientist am Institute of Noetic Sciences, und der hat mir das ihm erzählt. Und ich habe dann später, also das ist jetzt nicht mehr für am Anfang war das Licht gewesen, ich habe seither auch Projektentwicklungen gemacht und Interviews, und da habe ich dann eben den Hal Puthoff interviewt. In dem Fall, da habe ich Projektentwicklung zu freier Energie gemacht, und der Hal Puthoff arbeitet eben auch in dem Bereich, und da habe ich ihn eben damals interviewt und ihn dann natürlich auch zum Project Stargate gefragt, weil wenn man auf Wikipedia geht, Project Stargate, dann liest man halt, ja, die haben da Jahrzehnte geforscht und es ist nichts rausgekommen. Und ich habe ihn halt dann gefragt, na stimmt, das auf Wikipedia steht, da ist nichts rausgekommen. Und er hat mich dann eher angelacht und gesagt, ob ich ernsthaft glaube, dass da das Militärprojekt jahrzehntelang fanden wird und doch ein paar Millionen Dollar reinstecken wird, wenn die nicht Ergebnisse bringen würden. Und natürlich haben die Ergebnisse und interessante Ergebnisse gebracht. Und er hat ihm gesagt, jeder in der Remote Viewing Community, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, dass sie existiert. Und alle anderen, die sich nie ernsthaft damit beschäftigt haben, sagen, das kann nur Blödsinn sein, weil eben aufgrund unseres klassischen Weltbildes, also wenn man eben jetzt die klassische materialistische Wissenschaft hernimmt oder zumindest das, was wir darüber wissen, dann muss man nur sagen, wie soll das gehen? Das kann unmöglich funktionieren. Also egal, ob das jetzt Precognition ist oder Remote Viewing, das kann nur Blödsinn sein.
Ja, aber Remote Viewing gab es auf dieser Sendung schon sehr viel zu hören und wird es auch wieder zu hören geben zur 400. Sendung, und da wird es auch eine kleine Überraschung geben. So kann ich schon mal verraten.
Wann ist die?
Im August einmal. Okay. Also August, Anfang September. Da werden die, wir haben ja schon einige Remote-Viewing-Experimente auch gemacht. Also zum Teil auch, wo Hörer sich dann das Target haben aussuchen können. Cool. Zum Teil haben wir auch zum Beispiel uns schon so Dinge wie Kornkreise angesehen. Also ich habe da auch schon alle Meinungen vertreten gehabt, von alles gehoaxt bis...
Ich weiß es auch nicht. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich einfach
ja, das sind alles solche Punkte.
Bei den Narrativen haben gute Argumente, ich weiß es halt. Da müsste ich jetzt auf damit. Es war ja wie bei der Lichtnahrung bei mir. Das war auch sowas, ich habe mich dann privat mehr damit beschäftigt und es ist immer interessanter geworden, und dann muss man eh zu dem Punkt kommen, es gibt jetzt zwei Narrative, die sind im Prinzip gleich gut, die Argumente sind gleich gut. Man braucht Informationen aus erster Hand und muss das wirklich selbst überprüfen. Und die Kornkreise sind genau sowas. Also da kenne ich auch nur die Geschichten und ist ein faszinierendes Thema, aber ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich war zigmal in England, haben wir die Dinger vor Ort angesehen und so weiter. Und bei diesem Remote-Viewing-Experiment sind sehr erstaunliche Dinge rausgekommen. Also wenn das stimmt, alles stimmt, was da rausgekommen ist, dann gute Nacht. Aber teilweise ist es halt dann schwierig, das auch nachzuprüfen. Ne? Und sehr oft sind die Experimente, die wir dann machen, natürlich in Bereichen, wo man das dann einfach nicht überprüfen kann, weil man keinen Zugang bekommt. Zum Beispiel haben wir uns auch mal um diese Erdstelle gekümmert und uns angeschaut, oder die Viewer haben sich das angeschaut. Das sind wirklich erstaunliche Dinge rausgekommen. Wir haben bei Weitem nicht alles in der Sendung gebracht. Und da gab's auch, wie soll ich sagen, mehrere Nachspiele. Kann ich leider jetzt nicht erzählen. Ich bin ja nicht über alles informiert. Und zum Teil sind die Dinge dann halt auch nicht nachprüfbar, ne, weil man nicht
ganz genau. Ne? Das ist ja immer das Tolle, immer an der wissenschaftlichen Methode. Und das haben sie bei diesen Remote Viewing Experimenten im Zuge des Project Stargate gemacht, wo es immer überprüfbar ist. Also da siehst du dann eben wirklich, was hat der gezeichnet und was war tatsächlich das Target. Und das ist eben verblendet worden. Und dann musst du einfach sagen, ja, das ist kein Zufall, sorry.
Ja, ja. Und wie du jetzt sagst, also das amerikanische Militär hat sich eben auch damit beschäftigt, und das Militär, genauso wie das chinesische, also die machen jetzt nichts für Spaß an der Freude, also absolut nicht. Also das ist ein beinhartes Geschäft, und was wir...
Sie sind ergebnisorientiert.
Sie sind ergebnisorientiert. Und das sollte man nicht einfach vom Tisch wischen. Also, und gerade wenn, wie du sagst, da Millionen in ein Projekt geflossen sind, und da muss man halt, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien schüren oder irgend sowas, aber um Gottes Willen. Aber ich meine, wenn jetzt offiziell gesagt wird, da sind Millionen reingeflossen, könnte es auch sein, dass inoffiziell noch um einiges mehr reingeflossen ist. Aber es ist eben classified. Also, und teilweise ist es sogar klassifiziert, ob es überhaupt klassifiziert ist. Also, ich meine, wenn man sich da mit diesen ganzen Geheimdienst.
Es ist teilweise declassified worden. Also ich weiß nicht, ich glaube 2/3 oder so sind declassified worden, und ein gewisser Teil ist nach wie vor classified.
Ja, richtig. Und allein schon, ob das jetzt wirklich 2/3 sind, weißt du ja nicht.
Nein,
die tatsächliche Menge an Material ist ja auch classified. Also wenn man sich ein bisschen mehr mit dieser Denke und dieser Art zu denken auseinandersetzt, dann muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, dass man da praktisch überhaupt keine gesicherte Aussage in die eine oder die andere Richtung machen kann. Ne?
Ganz genau, so ist es.
Außer die Aussage, dass wenn sich das Militär mit etwas auseinandersetzt, längere Zeit, muss es doch auch Erfolge gegeben haben, weil sonst lassen sie es dann auch wieder.
Ja, es gibt allein in den Sachen, die declassified sind. Also über die anderen können wir keine Aussage treffen. Aber allein in den Bereichen, die declassified sind, wo der Helpotov und all die Leute, die beteiligt waren, sprechen dürfen, allein die zeigen uns, dass das ein verdammt interessantes Phänomen ist. Und wie gesagt, das ist ja nur ein Bereich. Also in praktisch jedem Bereich der sogenannten übernatürlichen Phänomene gibt's handfeste wissenschaftliche Arbeiten, die uns zeigen, dass es hier tatsächlich Phänomene gibt, die offensichtlich existieren. Und für mich war im Zuge dieser Recherchen so verblüffend, dass das so unter der Oberfläche ist. Also wenn du eben im Internet recherchierst, dann kommt ihm immer nur, also jetzt gerade Wikipedia, kommt ihm immer nur, das ist alles ein Schmarrn und das ist alles ein Blödsinn. Also Wikipedia ist sich großartig in den Bereichen, wo es sozusagen um gesichertes Wissen geht, unter Anführungszeichen. Und ich habe mit Wikipedia auch meine Kämpfe gehabt, die ich dann einfach aufgegeben habe, weil das ist wie der Prozess von Kafka, das Urteil.
Kampf gegen die Medusa.
Ja, das ist völlig sinnlos, ich habe das auch aufgegeben, aber mir hat dann einer dieser Autoren, glaube ich, hat mir das dann einmal so auf die Art erklärt, Wikipedia gibt gesichertes Wissen wieder. Und das ist halt das, was derzeit die Taliban des Mittelschulhalbwissens, wie mein Kollege zu mir gesagt hat, glaubt, und das steht halt dann drinnen. Und ja, das nehme ich einfach einmal so zur Kenntnis, und es macht da relativ wenig Sinn, das als Einzelkämpfer zu versuchen zu ändern, weil es einfach schlichtweg nicht funktioniert. Und es geht ja dann immer, das Argument ist ja dann immer, na, das ist keine reputable Quelle. Der Blog vom Skeptiker-Präsidenten ist eine reputable Quelle, aber das Gujarati Medical Journal ist keine reputable Quelle. Das eine ist ein Blog, das andere ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, aber der Blog ist reputabler, weil er eben das Narrativ vertritt, das der Artikel vertreten soll. Und schlussendlich, das ist eben auch meine Erfahrung, wie Meinung gemacht wird, es geht um die Narrative. Also diese vermeintliche Faktentreue ist eine bis zu einem gewissen Grad eine Illusion. Es geht, wenn das Narrativ stimmt, dann werden sämtliche Fakten akzeptiert, die in dieses Narrativ passen, und Fakten, die da nicht reinpassen, werden ignoriert. Und wenn sie nicht ignoriert werden können, dann werden sie bekämpft. Und das sagt ja der Professor Wallach so, wenn Phänomene auftreten, die innerhalb der gängigen Theorien nicht erklärt werden können, dann werden sie zuerst einmal versucht, dass man sie irgendwie so hinbiegt, dass man sie weg erklärt, dass man einfach sagt, na, das passt eh, aber das sind Messfehler oder
Ja,
das
verstehe ich
stimmt
aber. Ich verstehe das zu einem gewissen Grad, weil
absolut nicht, sondern
man wird so Theorien nicht gleich wegschmeißen. Ne? Und das
menschliche
Messfehler kommen
Grundeigenschaften.
vor, ne? Also.
Ganz genau, es ist ja völlig verständlich. Und wenn das nicht funktioniert, dann ignoriert man es. Also da bin ich auf derartig viele Phänomene draufgekommen, wo ich mir gedacht habe, wie gibt's das, dass da niemand redet drüber? Aber ja, das wird halt ignoriert. Und wenn es dann eben so laut werden, dass man es nicht mehr ignorieren kann, dann werden es bekämpft. Dann werden eben die, also wie bei der Lichtnahrung, dann werden eben
Und
die angegriffen.
ab da wird es dann auch meiner Meinung nach unwissenschaftlich. Also wenn man
Genau,
dann
da wird es dann
Sachen
unwissenschaftlich.
bekämpft, das ist dann irgendwie blöd.
Absolut.
Der Iloband von Ludwiger hat einmal was sehr Schönes gesagt. Er hat es, glaube ich, auch geschrieben in einem seiner Bücher. Die Wissenschaft sucht nicht nach Wahrheit, sondern nach Gewissheit. Und das hat schon was. Und auch die Suche nach Gewissheit hat was. Ja, weil auf Gewissheit aufbauend kannst du
Ja,
dann wirklich was bauen.
absolut.
Der
Das ist
Rest, über
die
das wir halt,
großartige Leistung der Wissenschaft,
ja.
und dafür müssen wir dankbar sein. Also die
Ja,
Wissenschaft,
absolut.
die wir heute kennen, ist ja ein Kind der Aufklärung. Und der René Descartes, so eigentlich oder einer der Väter der Aufklärung, der Francis Bacon war ja auch einer. Und wenn man eben sozusagen deren Visionen kennt, dann versteht man, wieso die Wissenschaft heute so ist, wie sie ist. Der Francis Bacon hat eben so diese Utopie einer Welt gehabt, wo es eine wissenschaftliche Priesterschaft gibt, die eben die Welt zum Besseren verändert, wo eben alles, was ja schön ist, was ja toll ist, sozusagen, dass man sagt, man forscht und dann weiß man, das ist gut und das wird dann vertreten. Und der René Descartes hat eben diese Vision der Welt gehabt, der war Dualist, dass eben die Natur rein mechanistisch funktioniert. Und diese Vision dieser mechanistischen Natur ist eben auch, dass wir sie berechnen können, dass wir genaue Aussagen darüber treffen können. Und der Professor Bitschmann sagt ja, die große Leistung der Naturwissenschaft war, die Welt so weit zu vereinfachen, dass wir sie verstehen können. Und all diese tollen Dinge, die wir heute haben, dass ich da in Wien sitze und mit dir in Graz spreche und viele andere Menschen das hören kann, ist ein Verdienst dessen, und dafür können wir alle dankbar sein, und bin ich auch dankbar. Wir dürfen aber eben nicht vergessen, dass eben diese Vereinfachung der Wirklichkeit nicht die Wirklichkeit selbst ist. Und diese Verwechslung, hat eben der Professor Pitschmann so schon erklärt, führt eben zu diesem großen Dilemma, in dem wir leben, wo eben Aussagen über etwas getroffen werden, wo man keine Aussagen drüber treffen kann, und eben im Mainstream der Wissenschaft und speziell im Mainstream der Gesellschaft, weil die Wissenschaftler natürlich, jeder, der sich ernsthaft mit diesen Themen beschäftigt, würde ja nicht auf die Idee kommen, sozusagen zu sagen, ich weiß alles und so weiter. Aber eben so
Naja,
dieses
auch
Bild,
kein ernsthafter Wissenschaftler würde das jemals sagen.
ganz genau,
Also
so
ich habe
ist
gerade,
es. Aber Aber im Mainstream der Gesellschaft wird ihm dieses Bild vertreten, was ihm der Rupert Sheldrake als Wissenschaftswahn bezeichnet, dass man schon so praktisch mehr oder weniger alles erklärt hat. Und es fehlen nur noch ein
Das
paar kleine
hat man Ende
Details
des 19.
aus
Jahrhunderts auch schon
irgendeinem.
gesagt.
Genau.
Es ist, haben wir auch in der letzten Sendung schon angesprochen. Ja, Harald Puthoff, der hat sich natürlich mit vielen Dingen beschäftigt, ne? Also nicht nur mit Remote Viewing und auch Project Stargate hat sich ja auch mit vielen Dingen beschäftigt. Hast du da über Project Stargate auch mit ihm gesprochen?
Teilweise, ja,
Ja, weil.
natürlich. Also es war ja, wie ich Männer, die auf Ziegen starren, gesehen habe, war das für mich ja unglaublich lustig, weil diese ganzen Dinge und
Großartiges Buch übrigens, großartiges Buch.
ja,
John Ronson.
das habe ich nicht gelesen, aber
Ja.
im Film ich hab so lachen müssen, weil ich hab das eben schon alles kennt, diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, ein Grund, warum er eben nicht so erfolgreich, weil ich mich köstlich amüsiert, weil er eben so gut verwurzelt ist in gewisser Weise in der Realität. Und aber die meisten Leute, denen war das einfach zu viel, weil es wirkt einfach wie für jemanden, der sich mit der Thematik nicht beschäftigt hat, als wären die Drehbuchautoren völlig ausgezuckt. Aber das Lustige ist halt, dass
Und
eben
schamlos, was die da gebracht haben.
all diese Dinge in zwei unterschiedlichen, es hat ja, Teile waren ja aus diesem Project Ultra und die haben das halt in eine Geschichte zusammengemischt. Aber die Aspekte, die da vorkommen, die sind ja alle in der einen oder anderen Form tatsächlich erforscht worden.
Ja. Hat alles einen ziemlich realen Hintergrund, ne? Kannst du trotzdem vielleicht kurz zusammenfassen, Project Stargate, weil das ist vorher auch in meinem Chat gekommen, diese Frage,
Also das
wenn du es schon
Project
von ihm
Target
selbst gehört hast.
ist ja eigentlich ein Überbegriff für sehr viele unterschiedliche Projekte, die dann zusammengefasst worden sind unter dem Überbegriff Project Stargate. Die haben ganz unterschiedliche Begriffe gehabt. Und der Russell Targ und der Hal Puthoff, die kommen ja eigentlich beide aus der Lasertechnologie, also sind beides Physiker. Und die haben in dem Bereich extrem große Erfolge gehabt und so haben sie dann eben die Möglichkeit bekommen, am Stanford Research Institute sich dann eben mit diesen ganzen verrückten Dingen auseinanderzusetzen. Und es war dann eben so, am Anfang hat man das einmal experimentell gemacht. Also das Remote Viewing funktioniert ja so, dass es ist ein Viewer sitzt in einem Raum und wird und es gibt einen Interviewer, der ihm Fragen stellt. Und dann gibt es eben eine Versuchsperson, die erhält verblindet ein Target, wo sie hinfahren muss. Also da weiß sie nicht, wohin und wie es dort ausschaut und so weiter. Und dann schaut sie sich um und zu dem Zeitpunkt dann fragt ihm dann der Interviewer, darum heißt es so Remote Viewing, was derjenige sieht. Und zeichnet das dann auch und beschreibt halt, also es geht ja, ich meine, ich habe ja eh schon viele Sendungen darüber gemacht, eben, es geht halt dann eben darum, dass man eben ohne die Zensur der Vernunft sozusagen einfach die ganzen Sinneseindrücke, die man bekommt, wahrnimmt und dann eben aufschreibt und aufzeichnet. Und dann sind wirklich verblüffende Effekte gezeigt, die sieht man ja wahrscheinlich auch in dem Buch, aber ich zeige es auch in meinen Vorträgen immer. Und später dann haben sie das dann immer erweitert, also dass man eben keinen Remote Viewer mehr braucht, sondern dass man sich dann einfach gewisse Koordinaten anschaut. Also die haben halt dann in einen Atomwaffentest in China geschaut oder
Ja,
in
Remote Viewing, wie gesagt, das haben wir eh schon oft besprochen, aber jetzt vor allem das Project Stargate, was haben Sie sich dort denn angeschaut? Habt ihr über das gesprochen, oder?
über das habe ich nicht gesprochen.
Ah, okay.
Also was meinst du jetzt genau? Wie gesagt, Project Stargate ist ja gerade ein Überbegriff eigentlich für sehr viele Unterprojekte. Aber was sprichst du jetzt an?
Nein, ob du, ich habe da eben, es gibt da sehr, sehr viele Dinge, die sie geviewt haben, unter anderem auch, soweit ich jetzt weiß, außerirdisches Leben und so weiter. Und mich hätte es nur
Darüber
interessiert.
habe ich nicht gesprochen mit ihm. Also da glaube ich, also er war schon sehr vorsichtig, der Helmut Hoff. Also
Weil
es
der
war
Name
auch.
kommt, glaube ich, auch daher, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, dass der Name eben auch daher kommt und die
Also
Fernseh.
nicht, dass ich wüsste. Also wenn sie es gemacht haben, hat er nicht drüber geredet und
Okay.
es ist auch sicher declassified worden. Und bei denen ist schon so, die haben ja alle Geheimdienst. Freigabe und was classified ist, da wird nicht drüber gesprochen. Und
Neuster.
aber sozusagen allein das, was declassified ist, ist schon Hammer. Aber
Auf
das
jeden
sind eben
Fall.
jetzt vergleichsweise harmlose Dinge, sag ich einmal. Also wie gesagt, über Aliens hat er nicht gesprochen, nein.
Ja. Naja, Aliens, also den Begriff habe ich jetzt auch nicht verwendet,
Ich
aber
weiß, ich habe jetzt durchlesen, der Buzz Aldrin hat anscheinend einen Lügendetektor-Test bestanden bezüglich Aliens. Und ich habe mal kurz mit dem Edgar Mitchell geredet, der der Begründer vom Institute of Noetic Sciences war, der ja eben auch
Naja.
Teil der Apollo-Mission war. Ja, lassen wir das. Das ist ein anderes Thema.
Ist ein anderes Thema. Das ist richtig. Wenn jemand eine Frage an Peter Arthur Staudinger hat, dann bitte einfach per Skype reinwählen und sie direkt selbst stellen. Ich werde jetzt auch versuchen, dann noch ein paar vom Chat reinzunehmen, aber einfach User Crop FM anrufen. Die Leitung ist hier offen. Das Letzte, dem ich mich heute jetzt noch zuwenden wollen, wir sprechen jetzt eh schon über 90 Minuten. Ich glaube, so ungefähr 2 Stunden hast du auch Zeit oder so hast du vorher gemeint. Das wären jetzt die Dinge, die einem so auf dem Yoga-Pfad begegnen. Das heißt, da gehen wir jetzt nach
City,
Osten
ja,
wieder,
genau.
die Cities, glaube ich, heißen die.
Die City, ja.
Wir haben das eh auch schon in der letzten Sendung angesprochen, das Tagebuch eines Yogi, ein Buch, das uns offenbar beide sehr fasziniert hat. Da muss man allerdings jetzt wirklich sehr offen sein, weil sonst legt man das, glaube ich, nach den ersten 50 Seiten weg.
Ja, es war für mich auch verblüffend, weil das ist ja wirklich derartig abgedreht, aber
Ja, das
es
ist
versprüht
Wahnsinn.
irgendwie so eine Authentizität. Also
Absolut.
es war echt ein Page-Turner für mich da.
Absolut, ja. Ja, erzähl doch mal, was
Ja,
ist dir so
also
begegnet am Yoga-Pfad?
der Patanjali, also die Yoga-Sutren des Patanjali sind ja sowas wie die Bibel der Yogi. Und Patanjali beschreibt eben die Siddhi, also die übernatürlichen Fähigkeiten, die dir am Yoga-Pfad begegnen. Und da beschreibt er eben die großen und die kleinen Siddhi und alles und noch mehr, worüber wir jetzt geredet haben, findet sich in diesen Siddhi. Aber der Patanjali sagt ihm auch, das ist erstens etwas, was man jetzt nicht anstreben sollte, vor allem nicht anstreben sollte, um sich dann irgendwie zu bereichern oder das Ego aufzublähen damit, sondern das sind einfach Dinge, die auftreten können oder auch nicht. Und denen soll man eigentlich keine große Bedeutung beimessen. Und wir finden sie eben gerade in der indischen Tradition sehr häufig, aber wir haben sie eben in allen Kulturen und Traditionen. In der christlichen Tradition sind das die Charismen, wo ja auch die Heiligen alle möglichen Fähigkeiten haben. Aber wir tun das natürlich im Regelfall sehr schnell ab, speziell weil wir mit der katholischen Kirche extrem schlechte Erfahrungen gemacht haben im westlichen Bereich. Und darum reagieren wir da eben auch oft so allergisch, aber es schaut halt so aus, nachdem man das in allen Kulturen findet, dass da schon was dran sein könnte. Und wenn man das jetzt vergleicht eben mit den wissenschaftlichen Untersuchungen, die das eben in sehr kleinem Bereich zeigen, dann wird sowas einfach plausibler. Also Ich habe ja zum Beispiel eben erzählt, die Sache mit der Precognition, also mit der Vorahnung, wo du am Hautwiderstandsmessgerät hängst und du kriegst dann per Zufallsgenerator Fotos zugespielt und in der Zeit, bevor die Fotos wirklich kommen, also da sind immer so 3 Sekunden, bevor das Foto dann ausgespielt wird und dann weiß der Körper, ob nachher ein erregendes oder ein nicht erregendes Foto kommt. Was ja jetzt für uns völlig unerklärbar ist mit unserer linearen Zeitvorstellung. Aber das ist eben das, was auch der Pauli oder der C.G. Jung Intuition bezeichnet haben, die auch große Wissenschaftler waren und die auch dafür plädiert haben, dass wir das in unser Weltbild reinnehmen. Und viele, viele dieser Dinge haben eben, glaube ich, mit Feldern zu tun, die wir jetzt einfach noch nicht kennen. Also gerade wenn wir in den ganzen Bereich der Feinstofflichkeit reingehen, das ja also Allergiewort ist für viele Skeptiker. Aber da gibt es zum Beispiel die Untersuchungen.
Auch für mich, ich sag's dir ganz ehrlich, es ist als dieser so oft verwendeten Worte, dass keiner mehr weiß, was das ist, aber okay.
Ja, klar, das stimmt schon, dass man natürlich Worte, die werden dann eben auch missbraucht. Das ist genauso wie, keine Ahnung, Gott, das sind halt dann, oder das ist noch schlimmer, weil, ich meine, der Wittgenstein sagt, es gibt einfach Bereiche, über die wir nichts sagen können und darüber sollen wir schweigen. Und das ist gerade in dem Bereich gut. Aber die Feinstofflichkeit ist ja da schon eigentlich eine Spur besser fassbar. Also diese nicht elektromagnetischen Felder, also wir haben ja bei uns eigentlich nur die elektromagnetischen Felder, die die Wissenschaft messen kann. Und unsere 5 Sinne können sich eben auch diese elektromagnetischen, dieser elektromagnetischen Welt sozusagen, dem elektromagnetischen Wellenspektrum annähern. Aber es gibt eben offensichtlich auch Felder, die nicht elektromagnetisch sind. Der Rupert Sheldrake mit seinen morphogenetischen Feldern. Und das Phänomen Leben dürfte eben ganz massiv mit dieser Feinstofflichkeit zu tun haben. Und da muss ich auch immer den Leuten klar machen, die Wissenschaft hat nicht die geringste Ahnung, was Leben ist. Man kann keine einzige Zelle aus toter Materie zum Leben erwecken. Und was Lebensenergie ist, ist das größte Mysterium auf diesem Planeten. Und wir können jetzt, glaube ich, einmal so als Überbegrifflichkeit sagen, Feinstofflichkeit, also das Phänomen Leben, hat sehr viel mit Feinstofflichkeit zu tun. Und diese Feinstofflichkeit, es dürfte sich, also der Klaus Volkhammer, ich weiß nicht, kennst du diese Wiege-Experimente vom Klaus Volkhammer?
Klaus Volkhammer sagt mir was, aber...
Ja, vielleicht erklär mal, weil das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also der Klaus Volkhammer hat eben die Experimente von Wilhelm Reich aufgegriffen. Also der Wilhelm Reich war ja eigentlich der erste Wissenschaftler, der sich ernsthaft mit der Lebensenergie beschäftigt hat im wissenschaftlichen Kontext und ist dafür mehr oder weniger gekreuzigt worden. Also zuerst haben die Nazis seine Bücher verbrannt, dann ist er nach Amerika gegangen und dort hat die Food and Drug Administration seine Bücher verbrannt, weil er war ursprünglich Sexualforscher und er wollte sich mal anschauen, was ist diese Energie, die den Orgasmus hervorruft, was ist die Gefühlsenergie und ist dann immer mehr sozusagen in dieser
Natur. Er hat sich eigentlich angeschaut, welche Energie entlädt sich da im Orgasmus.
Ja, also genau.
Seine These war, da entlädt sich
etwas. Was ist das für Energie? Und ist dann eben sozusagen immer mehr in den naturwissenschaftlichen Bereich reinkommen, wo er eben gesagt hat, es muss sowas wie Lebensenergie geben. Und da ist er dann natürlich ganz massiv, er hat das, gesagt, die Naturwissenschaft ist nekrophil, weil sie muss das Leben abtöten, dass es das Leben erforschen kann. Und dann kann es nicht mehr erforschen. Ist er eben ganz massiv übers Kreuz gekommen. Und er ist dann im Gefängnis gestorben. Und er hat aber, wenn man sich die Arbeiten von Reich anschaut, haben die schon einen verdammt guten Grund. Und ich meine, natürlich hat der auch Fehler gemacht. Und immer zu sagen, Wissenschaftler sind halt Menschen, die auch Fehler machen. Aber da ist verdammt interessantes Material drinnen.
Und da gibt es übrigens Schönes. Es gibt jetzt eine neue Reich-Doku, die jetzt im Mai Premiere hat, wo ein Gast meiner Sendung, Andreas Peklau, sogar vorkommt. Hast du von der schon gehört?
Nein, aber die werde ich mir in jedem Fall anschauen.
Ich habe jetzt leider den Titel nicht parat, aber ist auf jeden Fall anzuschauen. Und die kommt jetzt, sie hat jetzt wie gesagt im Mai, wenn ich mich nicht irre, Premiere. Und ich wäre auch, wenn meine Zeit es erlaubt, wäre ich sogar hinfahren. Und
ja, super. Danke für den Tipp.
Aber ich schicke dir das, weil du bist ja in Wien. Also.
Bitte, ja, du möchtest ja mal jeden Fall anschauen. Aber in jedem Fall, der Reich, der ist derartig bekämpft worden, dass sich ja niemand mehr traut, auf ihn zu beziehen. Aber ich meine, die Biophotonenforschung von Bob ist natürlich ganz massiv sozusagen eine Weiterführung der Reichschen Arbeit, das Licht des Lebens sozusagen, die Biophotonen. Und der Klaus Volkhammer hat es jetzt sozusagen in den Bereich der Masse gebracht. Und er hat ihm festgestellt, dass feinstoffliche Felder eine Masse haben, die man mit ganz, ganz exakten Waagen nachmessen kann. Und zwar der Reich hat ja diese, wo sie ihn ja immer total verlacht haben und verspottet haben, diese Orgon-Akkumulatoren gehabt. Also wo er ihm gesagt hat, man kann das Orgon, die Lebensenergie, wie er sie bezeichnet hat, eben ansammeln in diesen Orgon-Akkumulatoren. Und der Klaus Volkhammer hat ihm versucht jetzt, das weiterzuführen, oder er hat es nicht nur versucht, er hat es tatsächlich gemacht, und er hat eben gewogen einen Glaskolben, der innen verspiegelt war, und genau den gleichen, der nicht verspiegelt war innen drinnen. Also sozusagen einer, wo sich das Orgon laut Reich akkumulieren konnte, und das andere, wo es entweichen konnte wieder. Und er hat dann eben tatsächlich gesehen, dass der verspiegelte Kolben schwerer geworden ist. Im Lauf der Zeit tatsächlich messbar schwerer geworden ist. Und er hat es dann eben weiter erforscht, er hat dann eben auch Schlafende gewogen zum Beispiel, und er hat dann festgestellt, dass Schlafende im Schlaf leichter werden. Weil ihm offensichtlich eine Veränderung in der Feinstofflichkeit passiert. Und er sagte, dass was wir eben zum Beispiel, wenn man sich die Gravitationskonstante anschaut, die ist ja sozusagen in der Newtonschen Physik als Konstante, eben wie es so schön heißt, bezeichnet worden, aber nach der vierten Kommastelle ist die eben extrem ungenau. Und sozusagen je genauere Messinstrumente wir haben, desto mehr sieht man, die ist immer anders. Also jetzt im Vergleich, glaube ich, zur Elektronenladung verändert sie um den Faktor 1500, je nachdem, in welchem Institut die gemessen wird. Das heißt, die Gravitationskonstante ist überhaupt keine Konstante. Und der Klaus Volkhammer sagt ihm, das kommt daher, weil wir eben sozusagen hinter der klassischen grobstofflichen Materie, wo wir eben die Atome haben und so weiter, Hintergrundfelder gibt, die wir eben als feinstoffliche Materie bezeichnen können. Und wenn wir uns jetzt wieder in Erinnerung rufen, dass sozusagen die sichtbare, messbare Materie und Energie sind lediglich 4%. 96% aller Energie und Materie im Universum, und wir reden jetzt auch über die Energie und Materie in unserem Körper, sind dunkle Energie und dunkle Materie.
Nein, das hat man jetzt einmal so genannt, weil, also in der letzten Sendung, da ging es ja um das elektromagnetische Universum. Es gibt auch Erklärungsansätze, wo man die dunkle Energie überhaupt nicht braucht. Man hat die einfach eingeführt, weil man gesehen hat, es gibt da Bewegungen in Galaxien, da muss mehr Masse da sein. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass, und gibt es natürlich gute Gründe dafür, dass Masse die vorherrschende Kraft im Universum ist, weil sie sich auch aufsummiert und so weiter. Und dann ist es so irgendwie, und auch die kosmologische Konstante hat man auch eingeführt, damit sich das Ganze wieder ausgeht.
Also weil, ja, genau. So ein bisschen, ja. Was ich ja sagen wollte, war damit sozusagen diese dunkle Energie und dunkle Materie, wir haben sozusagen einen Bereich von 96%, über den wir schlichtweg nichts wissen. Wo wir, wie es wirklich gesagt, about dark energy, about dark matter we know nothing, and about dark energy we know less than nothing. Also wir wissen einfach nichts drüber. Also dass es zusätzlich zur klassischen Materie etwas gibt, ist ja jetzt im Sinne dessen, dass man fast nichts weiß drüber, außer die paar Neutrinos, die man messen kann oder so. Das ist ja auch im Mainstream der Wissenschaft anerkannt. Also da ist sehr viel möglich. Und wenn wir uns diese Wiege-Experimente anschauen, dann sind die schon verdammt interessant, also dass sich selbst in der Masse etwas tut. Der hat also Experimente gemacht, zum Beispiel, dass er wiegt, wenn jemand mit der Intention auf ein Objekt schaut, dass das dann tatsächlich schwerer wird. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Und ausgehend davon, also ich meine, überhaupt, wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, der Emmett Goswami hat das also schon gesagt, oder ich meine, wir brauchen nicht einmal zum Emmett Goswami gehen, sondern zum Max Planck, der ihm sagt, als jemand, der sich sein ganzes Leben lang mit der Erforschung der Materie beschäftigt hat, kann er so viel über Materie sagen, Materie als solches gibt es nicht, wir müssen dahinter einen bewussten, intelligenten Geist vermuten. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Dann wird uns ja klar, dass diese Festigkeit der Materie eigentlich eine Illusion ist unserer Sinne. Weil eigentlich ist es alles Vakuum, es ist schwingende Energie. Der David Bohm hat ja gesagt, Masse ist gefrorenes Licht. Und wenn wir uns das jetzt in Erinnerung rufen, dass das ja eigentlich Vakuum ist und alles schwingende Energie, auf einmal werden dann so Dinge wie jemand geht durch eine Wand viel verständlicher. Oder wir können zumindest
einmal. Es wird verständlicher, aber es ist nicht ganz, werden. Es klingt nicht ganz genau. So wahnsinnig.
Nicht ganz so, nicht ganz wie im ersten so Moment, absurd, ne? Wie es für uns klingt. Ja. Und ja, eben wenn wir dann eben in die östliche Spiritualität gehen, dann die sagen uns ja, die physische Schöpfung ist die Maya, das ist die große Illusion. Und warum die Yogis sich eben, weil das für uns Hedonisten im Westen ist ja das immer absurd, wieso soll ich meine Sinne von der Welt zurückziehen? Das ist ja das Tollste, was ich erleben kann auf der Welt. Die Yogis machen das eben genau aus dem Grund, weil je mehr ich mich über die Sinne mit der großen Illusion verbinde, desto realer wird sie. Und je mehr ich mich zurückziehe davon, desto mehr kann ich mich in der Wahrheit annähern, was immer das ist. Aber eben in der östlichen Spiritualität sagt man eben, das ist alles nicht wirklich um uns. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen eine philosophische Diskussion da. Das füllt mehrere andere Sendungen.
Die Doku findet am 24. Mai in der Sigmund Freud Uni Wien wird die Doku uraufgeführt. Leider hat man da jetzt nicht den Titel der Doku geschickt, aber 24. Mai Sigmund Freud Uni Wien, der Wilhelm Reich Dokumentarfilm, hat dort seine europäische Uraufführung und wie Andreas und auch ich hoffen, nicht seine einzige.
Super, dann werde ich mal. Wenn wir gleich bei den Terminen sind, dann werde auch ich noch schnell meine Termine sagen. Wer sich für diese ganzen Sachen interessiert, also ich habe erzählt, ich zeige das alles und ich zeige dann eben auch die Deleted Scenes, über die wir geredet haben, das Tabu des Übernatürlichen und die ganzen Bilder vom Project Stargate und so. Am 20. Oktober gibt's in Kärnten mache ich die Geheimnis des Lichts Trilogie nochmal. Also alle drei Teile, Teil 1 ist Lichtnahrung, Teil 2 Licht des Lebens und Teil 3 heißt Meister des Lichts, wo es dann über die ganzen abgedrehten Phänomene geht, ist am 20. Oktober in Kärnten. Du hast das, glaube ich, eher verlinkt unter Geheimnis des Lichts, den Link zur Veranstalterseite. Und ansonsten, wen die anderen Dinge interessieren, ich habe jetzt am Samstag in Wien, habe ich Kurzzeitfasten und Autophagie, wo ich eben so diesen Kalorienmythos anspreche. Der ist ja, haben wir ja heute nicht mehr bearbeitet, aber da habe ich in den theoretischen Inputs eben auch den Kalorienmythos. Schlussendlich geht es aber eben um die Autophagie, also eben ums Intervallfasten, das eben unglaublich gesund ist und uns jung erhält und so weiter. Ja, und ein Meditationsseminar gibt es im Juni noch, aber wenn das interessiert, auf meine Homepage schauen.
Ja, und es gibt natürlich auch sehr viele, du hast natürlich auch, du machst natürlich auch Seminare, wie du es gerade erwähnt hast, und dort machst du auch Meditationen etc., was ich sehr
Schau,
spannend finde.
ich selbst meditiere jetzt schon seit 2 Jahrzehnten, zweimal täglich und ja, also ich denke schon, dass natürlich die Offenheit für diese Dinge auch immer mit eigenen Erfahrungen zu tun hat. Also wenn man nicht in irgendeiner Richtung einmal eine besondere Erfahrung gemacht hat, Bewusstseinserweiternd, Heilung, was auch immer, dann tut man sich extrem schwer mit diesen Dingen. Und ich kann mich eben selbst sehr gut erinnern, in meinen Anfang 20, wie ich aus der Schule gekommen bin mit meinem perfekten Schulwissen, wo mir das ja auch alles völlig absurd vorgekommen ist. Und ich kann diese ganzen sogenannten Skeptiker wunderbar verstehen und ich weiß genau, was da abgeht mit ihnen und kann ihm auch ihre guten Intentionen verstehen, die sie da haben, weil sie ihm auch wirklich die Welt vor der bösen Esoterik und der Scharlatanerie, die es ja unzweifelhaft gibt, beschützen wollen. Also das
Ja,
ist, es wird halt dann, und das ist der andere Punkt, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und dafür plädieren wir beide. Dass wir das Kind nicht ausschütten,
das
den
ist
Bade,
nicht.
sondern nur das dreckige Wasser.
Ja, selbst das könnte noch interessant sein. Na,
Ja,
aber
natürlich interessant, aber ja, ein bisschen dreckig an manchen Punkten.
ja, also vielleicht jetzt noch abschließend zum Yoga-Pfad. Was ist da für dich jetzt so die wichtigste Message, wenn man es, also es geht natürlich, wenn man sich mit Yoga beschäftigt, nicht darum, dass man jetzt übernatürliche Fähigkeiten entwickelt, aber das Ganze ist quasi so eine Begleiterscheinung, ne?
Also bei der Meditation primär. Und ich meine, der Yoga-Pfad umfasst ja, unter Yoga kennen wir immer nur die Asanas eigentlich, die Körperübungen, aber der Yoga-Pfad ist ja Atmen, Körperübungen, eben die Meditation, aber auch richtige Lebensführung und so weiter. Und Meditation ist ja, kann das ganze Leben sein. Also eben auch die Asanas sind natürlich Meditation. Aber der Punkt, warum Meditation mir so gut tut und warum ich das schon so lange mache, ist, weil es mich mit diesem transzendenten Bereich verbindet, der so schön heißt, um jetzt da nicht zu abgehoben zu werden. Da der Eckhart Tolle sagt ja so schön, unsere Vernunft, unsere Gedanken sind eine Geisteskrankheit, weil wir uns eben völlig mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen identifizieren. Und die Meditation hilft uns, diese Geisteskrankheit loszuwerden, sozusagen. Die Geisteskrankheit hat eben auch, ist ja nur, wenn man sich völlig damit identifiziert, weil die Logik, die Vernunft und so weiter sind ja eine wundervolle Gabe, wenn wir sie zur Problemlösung einsetzen. Und waren wir in so einem in so einer Raja-Yoga-Schule in Indien und die sagen ihm, Gedanken, es gibt 4 Arten von Gedanken, die positiven, die negativen, die nützlichen und die unnützen, also die sogenannten Waste Thoughts, und die meisten von uns verbringen einfach 95% der Zeit mit Waste Thoughts, wo wir uns über Dinge Gedanken machen, die einfach nichts bringen. Weil wenn etwas Negatives passiert, dann gilt es, das ganz bewusst wahrzunehmen und anschließend dann die Problemlösung anzugehen und mich einfach in die richtige Richtung zu bewegen. Da hilft mir die Vernunft dazu. Aber den ganzen Rest der Zeit brauche ich, die ganzen anderen Gedanken brauche ich nicht. Und bei der Meditation, es wird ja immer oft gesagt, dass wir den inneren Beobachter aktivieren. Also in der Meditation kannst du eben den Inner Viewer wahrnehmen. Und in diesem Bereich ist eben immer alles in Ordnung. Es ist immer alles friedlich, es ist glücklich. Und das abzurufen ist eben einer der besten Dinge, wenn man Stress hat zum Beispiel. Ich meine, darum hat ja Google, die haben ja dieses Inner Search Projekt, wo alle Mitarbeiter Meditation erlernen, weil es eben gerade für Führungskräfte ideal ist, dass man eben sozusagen on demand diesen Zustand abrufen kann. Calm and clear on demand. Weil eben im Bereich dieses Inner Viewers ist immer entspannt und ist immer ruhig. Und das ist der eine Punkt. Zum zweiten ist natürlich, dass wir, wenn wir in diesem Bereich der Transzendenz des oder kollektives Unterbewusstsein, wie immer wir das nennen. Wir zapfen ja von dort Ordnung an. Wir zapfen einen ungeheuren Wissensschatz an. Und wenn man sie, ich habe das in meinen Meditationsseminaren, zeige ich ja dann immer diese Beispiele, wo man sie nie glauben würde. Also keine Ahnung, der Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs hat zum Beispiel gesagt, er hätte keine einzige seiner großen Visionen mit Gedankenarbeit gefunden. Der hat immer 10 Meditationen gemacht und diese ganzen Sachen kommen aus diesem Bereich. Und jede wirklich große Entdeckung, interessant. Interessanterweise eben, wenn man von Descartes redet, das war ja auch eine Vision, die organische Chemie mit der Schlange, die sich in den Schwanz beißt, also der Kohlenstoffring, das waren ja sozusagen alles Visionen, die aus diesem Bereich gekommen sind. Und die können wir eben anzapfen. Also wir zapfen eben dort diese, wie immer wir sie nennen, göttliche Ordnung, was auch immer, ob wir das jetzt Transzendenz oder kollektives Unterbewusstsein oder wie auch immer nennen. Also wir brauchen das nicht zu benennen, weil da geht es eh nur darum, dass man das einfach wahrnimmt. Wenn man sich mit dem verbindet, dann bekommt man eben Zugang zu unglaublich vielen Benefits. Und ich meine, die sind ja auch mittlerweile in Dutzenden Studien belegt, wie gut das ist für den Körper, für die Psyche, für das Denkvermögen, und so weiter. Und ja, das darüber hinaus dann eben auch noch manchmal sogenannte übernatürliche Fähigkeiten entstehen und man damit in Kontakt kommt, erfahren wir eben von diesen ganzen östlichen Traditionen. Aber es hat im Regelfall eben keinen Sinn, darüber zu reden, weil andere, der das nicht verstanden hat, einfach nicht mitkriegt. Das ist.
Jemand fragt im Chat, ob du Astralreisen machst.
Jetzt nicht im Sinne einer Technik, aber jetzt gerade bei den langen Meditationsretreats, wo du eben über viele Tage und Wochen oft von, oder nicht oft, sondern immer dann halt von 3 in der Früh bis 10 am Abend meditierst, diese Runden immer machst, es ist immer Pranayama-Meditation, Asanas, Pranayama-Meditation, Asanas. Da kommst du dann natürlich in einen Zustand, den wir sonst nur von Drogen kennen. Und da begeben wir uns natürlich in die sogenannten Astralwelten, wie immer wir die bezeichnen wollen.
Du hast jetzt noch mal kurz zurückkommen, also du hast auch Wilhelm Reich schon erwähnt, Schauberger ist ja ein anderer großer
Ja,
Name auch auf
genau.
dieser Sendung, aber du hast auch
Ja,
Gerald
mittlerweile.
Pollack,
Ja,
kennst
genau.
du, ja, also
Ganz
der sich
genau.
ja mit dem vierten Aggregatzustand von Wasser beschäftigt hast, hat jetzt auch in Verbindung zur letzten Sendung, da kam er jetzt nicht so sehr vor, aber der spielt dann auch in diese ganzen Electric Universe Theorien. Ich weiß nicht, ob du davon jetzt schon mal was gehört hast, vom Electric Universe, also wo man eben die elektromagnetischen Kräfte als die vorherrschenden Kräfte im Kosmos ansieht. Aber dieser Gerald Pollack, der eben auch mit dieser Community in Verbindung steht, der hat sich vor allem mit dem vierten Aggregatzustand von Wasser beschäftigt.
Ganz genau. Der hat ihm eigentlich den Schauberger, den haben sie ja total verlacht, wie er gesagt hat, ja, im Wasser gibt's Elektrizität. Und der Gerald Pollack hat eben durch seine Beschreibung und seine Erforschung des vierten Aggregatzustandes von Wasser, die haben immer Wasserbatterie tatsächlich gebaut an der
Ja.
University of Washington, eben nur bestehend aus normalem flüssigem Wasser und diesem vierten Aggregatzustand. Und dieser vierte Aggregatzustand ist eben negativ geladen und das ist unser Körper. Körperwasser. Und wir sind eben wandelnde Ballons von diesem vierten Aggregatzustand. Und der Jared Pollack, der hat mir 2013 angeschrieben, weil er von meinem Film gehört hat, ob er sich den anschauen kann. Und hat sich den angeschaut, war ganz begeistert. Und habe gesagt, er glaubt, dass er eine Erklärung für mich hat, wie die Lichtnahrung funktioniert. Und ein Zugang dazu ist eben offensichtlich unser Körperwasser, weil unser Körperwasser in der Lage ist, Strahlungsenergie aufzunehmen. Und jetzt nur ein kleiner Seitenhieb zur letzten Sendung, wo wir ja in wissenschaftlichen Studien haben wir eben gesehen, von Mensch zu Mensch ist das total unterschiedlich. Also wie weit man sozusagen die Energiebilanz des Menschen kalorisch erklären kann. In ganz normalen Menschen sind bis zu 24%, bis zu 25% oder 23% der Energie kalorisch nicht erklärbar. Das hat man einfach einmal so stehen lassen müssen. Und dieser vierte Aggregatzustand könnte jetzt eine Erklärung genau dafür sein. Aber da ist jetzt natürlich, also drum der Jared Pollack sagt ihm auch, wenn wir in die Natur gehen, die eben negativ geladen ist und mit den negativen Ionen, da haben wir in der letzten Sendung eben auch drüber geredet, dann werden wir eben tatsächlich geladen von der Natur. Aber da ist ihm jetzt auch wiederum die Frage, na, wieso verhungern dann Leute im Wald? Und bei all diesen Dingen kommen wir im schlussendlich immer wieder dann auch in den Bereich der geistigen Effekte. Und der Dean Radin sagt eben, was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist ein ordnendes Prinzip, und wenn dieses ordnende Prinzip den Körper verlässt, zerfällt es sehr schnell in seine uninteressanten stofflichen Substanzen. Und schlussendlich geht es um diese Ordnung, die wir eben zum
negative
Beispiel.
Negative Entropie zum Beispiel, könnte man
genau
auch nennen.
Ich meine, der Fritz Albert Popp sagt eben Kohärenz, die jetzt einmal primär von der Sonne ausgesendet wird. Das Licht ist eben offensichtlich auch ein Träger, also das klassische Licht ist ihm offensichtlich auch ein Träger von Information, von dieser kohärenten Information, die wir eben im Außen aufnehmen können. Aber ganz offensichtlich gibt's ihm auch sozusagen innere Kohärenz. Also wir können eben Kohärenz ihm auch innerlich herstellen. Und die Meditation und der Yoga-Pfad und so weiter sind eben wie es ausschaut, Möglichkeiten, wie wir eben Zugang zu dieser Ordnung bekommen. Weil was unsere Gedanken und Emotionen machen, ist Unordnung. Die schaffen eigentlich Unordnung. Und in der Meditation verbinden wir uns eben mit diesem Bereich, wo Ordnung herrscht. Und wir lassen Ordnung einströmen. Und es gibt ja diesen Spruch, beim Beten sprechen wir mit Gott, beim Meditieren spricht Gott mit uns. Und wir können Gott jetzt natürlich auch durch Transzendenz oder kollektives Unterbewusstsein oder whatever ersetzen. Aber es geht eben darum, dass es Techniken gibt, die eben aus den speziell östlichen spirituellen Traditionen kommen, wo wir eben diesen Bereich anzapfen und diese ordnende Bewusstseinsenergie auch im Innern, vom Innen her bekommen, aber eben auch vom Außen. Ich meine, drum nährt uns ja Essen, weil wir diese Ordnung aufnehmen. Der Fritz Albert Popp sagt eben, was wir beim Essen primär zu uns nehmen, ist die Information der Kohärenz. Das ist das Entscheidende, die in dem Fall eben von außen kommt. Und ja, eben über das Körperwasser zum Beispiel können wir eben offensichtlich auch diese negative Ladung aufnehmen, die uns jetzt eben tatsächlich dann schon im grobstofflichen Bereich nähert, weil natürlich immer die Frage war, wie soll dann die Energie in den Körper kommen, wenn nicht übers Essen? Wir sind ja keine Pflanzen, aber es gibt mittlerweile eben Erklärungsmodelle, und der vierte Aggregatzustand ist eben einer davon, wie die Energie in den Körper kommen kann.
Ja, Da gibt es ja viele Dinge. Also zum Beispiel super ionisiertes Wasser, das war so vor 10 Jahren mal so ein riesiger Hype, oder noch länger her. Also Wasser sowieso.
Oder Wandfarben, die negative Ionen erzeugen. Das sind eben auch so Dinge, die eben in diesem vermeintlich wissenschaftlichen Weltbild dann eben für Blödsinn erklärt werden. Aber wo man dann oft langsam draufkommt, na, da ist ihm doch was dran. Das hat eben mit diesem mechanistischen Weltbild zu tun, wo eben uns vermittelt worden ist, wir sind eben eigentlich Fleischmaschinen, wir sind Maschinen, aber wir sind keine Maschinen, wir sind Organismen und wir sind bei weitem komplexer, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und diese vereinfachte Sicht auf das Leben produziert dann eben viele Probleme, weil man sagt dann, eben, wenn es ja bei der Ernährung auch schon bekannt, wo man sagt, rein biochemisch ist der Salat eh nicht recht für was anderes wie nur Zellulose oder so, aber ja, von
Aber er
Zellulose
schmeckt
kann
gut.
ich ja, und vor allem von Zellulose werde ich mir nicht, von reiner Zellulose werde ich mir nicht ernähren können, oder auch vom reinen Zucker nicht. Eben, an uns wird es immer erklärt, ja, es wird Zucker verbrannt, aber ich meine, wenn ich nur Zucker zu mir nehme die ganze Zeit, das wird nicht funktionieren,
Nein,
weil es
natürlich.
eben da Bereiche gibt, von denen wir bisher nur einen Mini-Vorgeschmack haben, was es da alles gibt.
Zum Schluss kommend, also jemand fragt auch, warum soll ich das tun? Also der bezieht sich jetzt natürlich wieder auf das Lichtnahrungsthema. Das natürlich, das ist total, das Lustige ist,
Du tust es automatisch, du tust es schon.
sobald Licht,
Der hat
sobald.
vorher nicht zugehört. Wir alle leben von Lichtnahrung. Das ist der Punkt. Bitte das zu verstehen. Du
Das ist
tust
ein.
es bereits. Du tust es bereits.
Genau, das heißt, da die Energiebilanz sich nicht ganz ausgeht, muss das irgendwo herkommen und
Genau. That's the point.
Man postuliert da jetzt eben, dass der Rest eben durch Aufnahme von Energie auf eine direktere Art geht und
Dass es nicht nur kalorische
dass es nicht nur
Energieaufnahme.
kalorische Vorgänge sind, ja. Was daran jetzt eigentlich so ein Riesenproblem ist, verstehe ich nicht ganz. Aber offenbar ist es das. Ich habe dir auch schon Auch damals schon, als ich über diesen Film gesprochen habe, also es gab da unglaubliche Aufgeregtheiten, die da plötzlich sich explosionsartig entladen haben, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, da fand ich das Thema immer spannender dann.
Ja, ich meine, es war natürlich in gewisser Weise instinktiv von mir gut gewählt, weil es
Auf jeden
natürlich
Fall, du hast da
viele
den Nerv.
Emotionen hochbringt.
Ja.
Und aber schlussendlich geht es eben mir nicht um dieses Essen oder Nicht-Essen, sondern über all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, zu verstehen, dass das Leben an sich das Wunder ist, zu verstehen, dass wir eben alle von Lichtnahrung leben, dass das Licht des Lebens das Spannende ist. Das ist mein Appell.
Und
Wir
das ist
sind
auch.
keine Maschinen, weil diese mechanistische Sichtweise auf das Leben als biologische Maschinen führt eben in weiterer Folge dann zu vielen Problemen, diese Abwertung des Lebens, die ganzen Probleme mit Umweltverschmutzung, Ausbeutung und so weiter sind eine Folge dieser Denke. Und die war sinnvoll, auch dass wir die katholische Kirche und sozusagen den ganzen Terror, der damit einhergegangen ist, dass wir das jetzt los sind, den ganzen Aberglauben, aber jetzt brauchen wir was anderes. Sozusagen, wir haben diesen Teil der Geschichte abgeschlossen, diese klassische Aufklärung hat ihre Schuldigkeit getan und wir können dankbar dafür sein, aber wir brauchen jetzt was Neues. So wie es der Brian Josephson sagt, wenn sich die Physik nicht mit Aspekten des Geistes beschäftigt, landet sie in einer Sackgasse. Und ich meine, es wird sie eh nicht verhindern lassen, da mache ich mir keine Sorgen. Und wir sind eben, wie du gesagt hast, in dieser Übergangszeit, wo halt auch, wo es zu
Die sehr
Friktionen
lang
kommt.
dauern kann und noch sehr lang
Ja,
dauern wird
und das
wahrscheinlich.
ist auch notwendig. Also ich bin da auch überzeugt, das ist notwendig. Und diese sogenannten Skeptiker sind auch notwendig in dieser Diskussion, weil in einer Diskussion entstehen neue Dinge. Und durch das Gegenargument nötigt dich, dass du dich besser mit deinem Argument auseinandersetzt. Und irgendwann wird sich aus These und Antithese dann die Synthese ergeben. Und Die ist wichtig, das brauchen wir in unserer Zeit. Das ist wirklich das, was wir brauchen. Wir müssen, es ist entscheidend, dass wir diese Grabenkämpfe aufhören. Es ist genau zwischen Schulmedizin und ganzheitlicher Medizin und östlicher Medizin. Na, wieso sollen das Gegenpole sein? Die Schulmedizin ist in gewissen Bereichen großartig. Wenn ich Angina habe und bei jedem Schlucken schmerzt mir der Hals, dann sage ich, bitte gebt mir ein Antibiotikum. Aber in anderen Bereichen, chronische Krankheiten, Schmerztherapie und so, da ist die Schulmedizin hilflos. Wieso soll ich mich dann nicht an die Homöopathie wenden? Wo ist das Problem?
Oder andere Therapieformen. Also
ja, oder andere Therapie. Oder Geistheilung. Wenn man beten hilft, ja bitte, wo ist das Problem? Oder wenn der andere für mich betet, whatever. Aber da gibt's halt wirklich im Moment noch große schwarze Flecken oder blinde Flecken, besser gesagt, gerade so im Bereich der linken Intellektuellen. Ich komme ja so ein bisschen aus dieser Ecke, so von Kunstszene und Filmakademie, und in der Beschäftigung mit diesen Themen war ich eben verblüfft, wie diese vermeintlich liberalen, weltoffenen Menschen gerade in diesem Bereich, wenn es darum geht, ihre Sicherheit in diesem klassischen mechanistisch-materialistischen Weltbild aufzugeben, wenn das hinterfragt wird, da ist dann vorbei mit der Weltoffenheit. Da geht dann der Vorhang runter und da wird man dann plötzlich unglaublich ignorant und intolerant. Und ja, das gilt es, sage ich einmal, im Sinne einer positiven Entwicklung unserer Gesellschaft aufzulösen, ohne dass man sich jetzt natürlich irre machen lässt von den ganzen Scharlatanen und so, dieser zweifellos gibt. Da wird viel Schindluder getrieben, aber meiner Ansicht nach ist da diese Verteufelung der sogenannten Esoterik und Spiritualität eher kontraproduktiv. Weil dadurch, dass man eben sagt, das gibt's prinzipiell nicht, verunmöglicht man eben auch so etwas wie Qualitätskontrolle. Und ich meine, gerade so dieses Guru-Phänomen, das ist ja auch so, dass viele dieser Gurus zeigen eben oft authentische Phänomene, so die Siddhi, die du erwähnt hast, die dann eben heilen können oder irgendwas sehen oder whatever. Eines dieser Siddhi. Aber was der Patanjali hier auch sagt, die Siddhi beschreibt, sind genauso wie Geld und Macht, die können dich korrumpieren. Und das ist ja dieser klassische Guru-Effekt. Da gibt's einen Guru, der hat irgendwas, und dann finden sich die Anhänger, und der ist dann der Übermensch und der kann dann alles machen und nutzt es maßlos aus, obwohl der in Wirklichkeit noch totale Probleme hat in vielen anderen Bereichen. Aber dadurch, dass eben in unserer, so im kollektiven Bewusstsein gesagt wird, diese Phänomene, diese Fähigkeit gibt's prinzipiell nicht, und dann erlebt es aber sozusagen ein Schüler an sich selbst und sieht, na, das ist Realität, das gibt's, dann ist er automatisch überzeugt, sozusagen der Typ muss Übermensch sein. Wenn wir uns jetzt endlich einmal offen mit diesen Dingen auseinandersetzen würden, dann könnten wir auch so etwas wie Qualitätskontrolle einführen, weil so etwas wie, glaube ich, im Standard gibt es das jetzt so, wie heißt das, der Guru-Test oder irgend sowas. Stiftung Guru-Test oder so nennen die das. Wenn sowas ernst gemeint wäre, fantastisch, nur leider, das ist halt einfach ein Pamphlet, das ist einfach ein ignorantes Anschreiben gegen alles, was dem eigenen Glaubensmuster widerspricht. Aber in Wirklichkeit wäre sowas natürlich sinnvoll, weil wie in jedem anderen Bereich gibt es gute und schlechte, es gibt ehrliche und Betrüger, aber das, der Altgesagte, das ist so schön, der Beweis von Falschgeld ist nicht der Beweis, dass es Geld nicht gibt, sondern im Gegenteil der Beweis, dass es natürlich Geld gibt.
Okay, ich würde sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort. Für die, die jetzt auf dich neugierig geworden sind, es gibt da einige natürlich, die da sehr kritisch sind, aber andere wiederum, die damit durchaus was anfangen können.
Wiederhol also im Chat sind einige sehr kritische.
Ja, natürlich. Aber das ist halt so. Vor allem der Klopp-FM-Chat ist ja sowieso.
Voll okay. Also bitte kritisch sein.
Keine Sorge.
Nicht
immer ist die Kritik sehr interessant, muss ich ja sagen, aber es sind natürlich auch sehr interessante Sachen dabei. Aber wie auch immer, wenn dich jemand jetzt live erleben möchte, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wann hat er da die Gelegenheit das nächste Mal?
So jetzt gleich nächsten Samstag in Deutsch-Wagram, da mache ich Kurzzeitfasten und Meditation, wo ich eben dazu den Medizin-Nobelpreis 2016 geben für Autophagie, das ist einfach hilfreich, aber ich sage immer, wir essen primär für unseren Emotionalkörper, weil unser physischer Körper wird viel, viel weniger brauchen und da arbeite ich dann einmal als erstes, dass ich mal mit dem Kalorienmythos arbeite und so weiter und wie wir halt unseren Emotionalkörper, unsere Psyche nähren können, damit wir dann eben nicht so viel Junk essen müssen. Und ich habe dann Seminar Lebensenergie, Meditation und Achtsamkeit im Salzertal am 2.3. Transformation Journey im Juli, da fahren wir nach Irland, unter anderem zum Gottfried Hellenwein auf sein Schloss, das ist auch ganz toll. Und im September habe ich dann mit der Tian Ying, mit der, über die ich auch gesprochen habe, da bin ich Gastreferent als Meditationstrainer. Ja, und dann, wie erwähnt, am 20.10., das betrifft ja jetzt vor allem das, worüber wir gesprochen haben, gibt es die Geheimnis des Lichts Trilogie in Kärnten, wo ich alle drei Teile mit den ganzen Deleted Scenes und so weiter in drei Vorträgen an einem Tag bringe.
Okay. Alles Weitere erfährt man auf deiner Website.
Genau.
Und viele der Deleted Scenes haben wir ja heute besprochen, oder ich nehme an, so ziemlich alle. Ich danke dir jedenfalls sehr für dieses...
Nicht alle, aber einige.
Aber man muss da natürlich aufhören.
Genau.
Ja, ich bedanke mich jedenfalls für dieses sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, wir können diesen Dialog irgendwann in Zukunft wieder weiterführen. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, ob irgendwas aus deiner Stoffentwicklung in Sachen freie Energie wird oder ob es vielleicht einen zweiten Teil zu am Anfang war, das Licht mal geben wird. Würde sich ja fast aufdringen, wenn du so viel Material hast.
Ja, da bin ich auch gespannt, ob es hier alles geben wird.
Okay.
Bei einstweilen ist nichts geplant, also nur keine falschen Hoffnungen legen.
Okay. Ja, jedenfalls danke, noch einen schönen Abend nach Wien und ja, freue mich auf ein mögliches nächstes Mal.
Ich mich auch. Vielen Dank und liebe Grüße nach Graz oder wo immer ihr zuhört. Dankeschön, gell?
Okay. Schönen Abend. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 27. April 2018 und zu Gast ist Dr. Helmut Lammer und wir sprechen über die absolut neuesten Erkenntnisse bezüglich Evolution von Planeten und deren Atmosphären, wie sie entstehen und wie wahrscheinlich es ist, dass ein Paradies, wie es die Erde noch ist, in den Weiten des Weltraums entsteht. Bin ja schon sehr gespannt. Weniger bis gar keine Esoterik, aber harte Fakten zum Thema Kosmologie und wie diese Planeten, auf denen, also dieser Planet, auf dem wir leben, diese Atmosphäre, wie es dazu eigentlich kam. Und freue mich da schon sehr drauf. Zu hören, wie gesagt, am 27. April und mir bleibt nur mehr mich für die Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme im Chat zu bedanken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum 27. April 2018. Macht es gut.
der